Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Doppelpass aus München. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind im Airport Hilton am Münchner Flughafen. Und der Spieltag gibt uns viele, viele Vorlagen für diese Sendung. Sie haben vielleicht gelesen, Oliver Kahn war als Gast angekündigt, musste aus privaten Gründen absagen, kommt irgendwann die nächsten Wochen. Aber wir haben eine tolle Runde zusammen und unser erster Gast hat bewiesen, dass er es als Sportdirektor und auch als Trainer kann. 2007 Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Hier ist Armin Fee. Schönen guten Morgen. Schön, dass du wieder bei uns bist, Armin. Heio von Adeln und Band natürlich auch am Start. Was hast du da dabei?
Weiß ich, eine Phrase habe.
Gut,
manches Land. Manches Land.
Ja, doch. Ja. Damit kommst du hin. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Freue mich sehr. Sag mal, die Bayern gestern 5 Dinger in der zweiten Hälfte. Gehörst du zur Fraktion, boah, Bewunderung, toll, dass wir so eine Mannschaft haben in Deutschland, oder zur Fraktion, Mist, dass da eine Mannschaft irgendwie außer Konkurrenz spielt und zu gut ist für den Rest?
Ja, eigentlich beides. Also ich freue mich, dass wir so eine starke Mannschaft haben, die wirklich auch begeistert, die nicht nur Ergebnisse macht, sondern darüber hinaus auch klasse Fußball spielt. Und andererseits würde ich mir wünschen, dass die hinten dran sind, ein bisschen besser verteidigen. Ja. Da haben wir doch einige Mannschaften, die da Schwächen haben.
Ja, wir sprechen über das, was an diesem Spieltag passiert ist. Und das war, ich habe es gerade schon gesagt, eine ganze Menge. Mit Armin Fee und mit folgender Runde. Ich freue mich sehr auf Sebastian Hellmann von Sky. Morgen, Sebastian. Alfred Draxler ist wieder bei uns. Schön, dass du da bist, Alfred. Aus dem hohen Norden vom NDR, mein lieber Kollege Lars Bigelow. Hallo, Lars. Und natürlich unser Stefan Effenberg. Schönen guten Morgen. Ja, und womit fangen wir immer an, die Sendung? Mit der Frage der Woche. Und die hat heute Ruth Hofmann. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Ruth. Hallo.
Guten Morgen, hallo zusammen. Also, Frage der Woche, wie immer an dieser Stelle, Krisensitzung bei Eintracht Frankfurt. Sie fangen einfach zu viele Gegentore. Gegen Bremen gab es schon wieder 3, nur einen Sieg seit Ende November und sie verfallen immer wieder in dieselben Muster. Also, Dino Toppmöller, dem Trainer, gehen so langsam die Argumente aus. Was sagen denn Sie, ist er noch der Richtige? Oder sagen Sie, die Eintracht braucht einen neuen Coach? In den vergangenen 10 Jahren hat es übrigens nur einen Trainer getroffen, der während der Saison entlassen wurde. Armin, fühlst du dich da angesprochen?
Ja, zu Recht. Das war damals zu Recht, muss ich sagen. Ich bin nicht gut gestanden in der Tabelle. Ja. Und dementsprechend muss man als Trainer damit leben, dass man, wenn man die Erwartungen nicht erfüllt, auch mal rausfliegt.
Das war 2016, also während der Saison. Die anderen Trainer, da hat man sich nach der Saison dann getrennt. Aber vielleicht gesellt sich Dino Toppmöller dazu, Armin. Denn das ist eben unsere Frage der Woche. Und wir wollen wissen, was Sie dazu sagen. Liebe Zuschauer, machen Sie gerne mit.
Also teilnehmen, 01379011011 ist die Telefonnummer. Fürs Dopafon ist Dino Toppmöller noch der Richtige für die Eintracht. Markus Krösche hat ja gesagt, so können wir auf jeden Fall nicht weitermachen, ob das personell gemeint war oder inhaltlich. Wir werden es abwarten. Wenn es irgendwelche Entwicklungen gibt aus Frankfurt, während der Sendung natürlich hier bei uns. Aber wir wollen mit den Bayern beginnen. Die sind mit einem 0:1 Rückstand in Leipzig in die Pause und gewinnen das Ding am Ende 5:1. Sehr eindrucksvoll.
Am Ende ist es dann doch wieder das gewohnte Bild. Die Bayern feiern nach der nächsten Gala-Vorstellung.
Ja, einfach brutal, Emotionen pur und einfach Spaß gemacht, heute auf dem Platz zu stehen.
Das 5:1 in Leipzig, auf dem Papier natürlich ein beeindruckendes Statement. Doch RB ist in diesem Topspiel lange Zeit auf Augenhöhe. Nach 21 Minuten gehen die Hausherren in Führung, haben dann sogar die Chancen, das Ergebnis nach oben zu schrauben.
Boah, heute waren die einfach besser als uns in der ersten Halbzeit.
Leipzig spielt auch in Durchgang 2 mutig. Manuel Neuer zeigt sich aber als starker Rückhalt. Nach dem 2:1 durch Kane fängt die Bayern-Maschine dann an zu laufen. Leipzig wird überrollt, der deutsche Rekordmeister demonstriert mal wieder diese Gier nach Toren. Mittlerweile stehen die Münchner bei 71 Treffern in 18 Bundesligaspielen.
Auch gegen Wolfsburg kamen wir wie Tiere raus. Wir wussten einfach, dass wir noch eine Schippe drauflegen müssen oder 1, 2, 3, 4 vielleicht. Und das haben wir gemacht und haben das Spiel gut in unsere Richtung gedreht.
Keine Mannschaft kam in dieser Saison öfter zum Abschluss gegen die Münchner als die Leipziger im Topspiel. Am Ende gewinnt die Company 11 dennoch mit 5:1. Wir fragen, ist dieser FC Bayern auf dem Weg zur besten Bayern-Mannschaft aller Zeiten?
Frage ich den ehemaligen Kapitän der besten Bayern-Mannschaft aller Zeiten.
Wir fangen erstmal mit einer großartigen Spende an. Die habe ich von André von Bonn bekommen. Ich glaube, er sitzt hier irgendwo.
André von Bonn oder André aus Bonn?
André van Bonn. Nee, das ist tatsächlich der Name. Irgendwie in der Nähe von Köln kommt er her.
Bonn.
So wie beide. Und ich habe ein paar Unterschriften gegeben und er hat gesagt, das ist frühes Phrasenschwein. Finde ich großartig.
Euro?
Wir starten mit 50 Euro.
Sehr gut. Das ist mal ein guter Start. Also wir hängen nicht von deinem Kleingeld ab, Armin.
Zurück zur Frage, ist dieser FC Bayern auf dem Weg zur besten Mannschaft? Also ich war ja Eckspieler und werde an diesen Diskussionen nicht teilnehmen. Weil jede Generation, und das ist relativ einfach, steht für sich, hatte ihre Zeit, auch die erfolgreichen Zeiten. Und deswegen gebe ich die Frage mal weiter an Alfred.
Ja, von den Zahlen her auf jeden Fall. Ich glaube, sie werden ja dieses Jahr sicherlich die beste Saison aus der, ich glaube, es war 71-72, werden sie übertrumpfen.
Und, was die Tore angeht, ne?
Ja, was also die Tore angeht. Und ja. Also der Armin war vorhin ein bisschen diplomatisch. Ich muss sagen, ich bin total frustriert über diese Saison, weil, nochmal vorausgeschickt, der FC Bayern kann nichts dafür. Der ist gut, der macht einen Riesenjob. Ja. Aber was ist mit dieser Liga los? Weil da spielt Leipzig eine Halbzeit wirklich gut. Ich sitze vor dem Fernseher und denke, na, das ist eine Mannschaft, die kann denen mal gefährlich werden. Dann drehen die Bayern mal auf und machen 5.
Ich meine, Leipzig hat in den beiden Spielen gegen die Bayern
11:1 Tore hat Leipzig bekommen. Und das ist eine Mannschaft, die oben spielt, eine Champions-League-Mannschaft wahrscheinlich.
Ja.
Also nochmal, Bayern kann nichts dafür, aber der ganze Rest, ich bin total frustriert und mache mir auch Sorgen um die Bundesliga, weil das ist ja so langweilig geworden, der Meisterkampf, das schlimmer geht es ja nicht mehr.
Sebastian, du warst gestern in Leipzig. Wir haben ja gerade auch die Szenen gesehen aus dem Spiel. Ihr habt das übertragen. So eindeutig sah es lange Zeit gar nicht aus, ja?
Ja, total. Also das, was Alfred sagt, ist ja völlig richtig. Also gerade über die Flügel war Leipzig super. Gestern super schnell, Diamande, überragender Spieler, viele Chancen liegen lassen. Dann zwei brutale Fehler natürlich. Ne? Also dieser eine Steckpass von Raum, den Upamecano abfängt. Dann rutscht Baku aus, steht 2:1 für die Bayern. In der Summe kannst du das Spiel dann nicht gewinnen. Und Bayern bringt dann Olise und Kimmich in der zweiten Halbzeit. Und Musiala und Guerrero und wer was, ich nicht noch, alle sitzen noch draußen. Da kannst du im Moment nicht gegen gewinnen. Und beste Mannschaft aller Zeiten. Fakten sprechen für sich. Selbst Diaz und Olise haben bessere Quoten im Moment als Rom und Ribéry und. Wenn die Champions League jetzt noch dazu käme, würde ich fast dazu neigen zu sagen, das ist schon wirklich eine Mannschaft, die steht ganz oben.
Also kann man sich auch, wenn man das anerkennt, dass es keinen richtigen Wettbewerb um den Meistertitel gibt, einfach an dieser fußballerischen Klasse, wie hieß diese Basketballmannschaft da aus New York?
Harlem Globetrotters.
Ja, so diese Harlem Globetrotters-artige Geschichte des FC Bayern. Kann man sich daran erfreuen als
Fußballfan? Ja, natürlich. Also die haben ja unfassbar gute Zocker im besten Sinne des Wortes. Also bei Olise, ich meine, man hat ja manchmal so das Gefühl, dass der alles viel zu lässig macht, aber der ist ja so stark dabei, dass der das auch alles zu überblicken scheint und es eben nicht abrutscht in irgend so etwas Unseriöses oder Überhebliches, auch wenn er da gestern so ein kleines Tänzchen mal gemacht hat. Ihr habt ja gesagt, das war noch im Rahmen.
Ja, aber das hätte ich mal gern gegen Stefan Effenberg gesehen, das Tänzchen.
Also das mag ja sein, aber der war ja bei den Bayern.
Dann tanzt er nicht mehr.
Ja. Davon ist auszugehen. Am Ende ist es natürlich so, die Bayern definieren das natürlich beste Mannschaft aller Zeiten auch am internationalen Erfolg. Ja, glaube ich.
Es ist ja sowieso immer schwierig.
Beste Mannschaft aller Zeiten.
Also die haben ja schon viele gute Mannschaften gehabt und wirklich mit herausragenden Persönlichkeiten. Eine sitzt ja da. Und von daher muss man immer sehen, wer ist auch die beste Mannschaft. Natürlich von den Punkten her, von der Statistik jetzt her, wahrscheinlich werden sie die beste Bundesliga-Saison spielen. Mhm. Nur muss man auch dabei denken, dass sie vielleicht früher auch richtig gute Mannschaften hatten. Vielleicht waren die sogar besser. Mhm. Aber die Gegner waren stärker. Ja? Die Gegner sind heutzutage keine Gegner mehr für die Bayern. Und das, ja, wenn du mit einbeziehst, ja, kannst du nicht sagen,
und das liegt das an ist der Konkurrenz oder liegt das daran,
das dass, liegt, die, natürlich, also, dass die Bayern zu sagen, die beste Mannschaft, müssen wir einschätzen können, wie die Konkurrenz früher war. Und ich glaube, dass es natürlich enger war, weil die Mannschaften auch besser waren. Hm. Ja? Wir haben also in der Bundesliga
eigentlich so eine Wahnsinnssaison wie Leverkusen vor 2 Jahren, ja, um mal Meister zu werden. Ja? Ja. Ich meine, du bist Meistertrainer 2007, es war dann noch mal Wolfsburg, aber das ist ja jetzt, es ist ja so weit weg, dass irgendjemand anders deutscher Meister werden kann.
Eben, ne? Eben. Und du hast, glaube ich, früher ein paar Mannschaften gehabt, die natürlich auch stärker waren, wie jetzt die Mannschaften, die hinten dran sind.
Ja, die Süddeutsche Zeitung hatte am Samstag eine gute Idee. Die haben eine Mannschaft zusammengestellt aus den 17 anderen Mannschaften. Die besten Spieler aus den 17 Vereinen. Und wenn man die Mannschaft sieht, kriegen die von Bayern auch 5 Stück. Also, das ist...
Ich habe den Artikel nicht gelesen. Wer war da alles drin?
Ja, die Nationalspieler halt von Leverkusen. Also es war eine ganz gute Mannschaft, aber wenn man sie sieht und der Bayern daneben stellt, 5 Stück.
Aber trotzdem, ich möchte jetzt nicht nur, dass wir hier so ein Depri-Talk über Mensch, die Bayern, die sind ja so
ist
gut.
Ist ja nicht Depri, gibt es ja auch Bayern-Fans, die freuen sich hier.
Ja, gibt es welche? Ach, tatsächlich, guck mal. Und es gab, Stefan, ja schon gerade in der Anfangsphase dieses Spiels ja auch viele, viele Chancen und dann auch das Tor für die Leipziger. Wollen wir mal durchgehen, schon in der 4. Minute, Romelu, den muss er machen, kann er machen, wie siehst du das?
Also die Bayern haben ja auch was angeboten, das muss man ja sagen in dem Spiel. Leipzig hätte ja nach dem 1-0 auf 2-0 eigentlich stellen müssen. Sie hätten auch zurückkommen können nach dem 2-1 für Bayern. Den muss er eigentlich machen, diesen Ball. Muss ihn eigentlich anlupfen. Du weißt, dass Neuer genau in dieser Situation so aus dem Tor kommt, immer mit seinem Bein zur Verlängerung. Den musst du halt drüber lupfen. Hätte eigentlich wissen müssen, er hätte das Tor gemacht, aber ihm ist es nicht gelungen. Aber man muss hier auch sagen, Manuel Neuer hat herausragend gehalten gestern. War mit Sicherheit
hat einen sehr, sehr guten Tag. 7. Minute Chance von Nusa, der überhaupt ein paar gute Szenen hatte gestern. Also Leipzig war da die bessere Mannschaft.
Sie waren voll im Spiel drin, bis zur 70. Minute. Auch das ist ein Ball, den du eigentlich machen musst. Die Möglichkeiten waren da. Die darfst du halt nicht liegen lassen gegen Bayern München, ja, die dann hinten raus brutal effektiv waren und ihre Chancen halt nutzen. Auch wenn das Ergebnis das nicht widerspiegelt, war Leipzig wesentlich besser als im ersten Spiel hier in München.
Ja, das auf jeden
Und sie treffen
Fall.
Ja bald wieder aufeinander. Das dritte Mal, mal gucken, was da kommt.
So, wir gucken dann aufs 1-0. 21. Minute. Wir sehen die Entwicklung über die linke Angriffsseite von Leipzig.
Super Laufweg von Raum, der den Ball ja erstmal zu Musa spielt, dann aber die Tiefe sucht. Und Romelu ist dann da. Also das haben sie dann wirklich herausragend gespielt. Entscheidend ist hier dieser Antritt in die Tiefe. Und dann halt gedanklich eben diese Sekunde schneller oder diese hundertste Sekunde schneller als Tah. Es lief alles gut für Leipzig eigentlich.
Bei Bayern auch eine ungewöhnliche Personalie auf der rechten Defensivseite mit Tom Bischoff. Das musste sich erst finden.
Nein, ist klar, dass sie da natürlich auch, das haben die Leipziger auch gewusst, dass sie da sicher Schwäche haben, weil Bischoff natürlich kein rechter Verteidiger ist. Und mit Karl hast du vorne einen, der richtig geiler Kicker ist, aber nach hinten natürlich noch Defizite hat. Die haben auch noch nie miteinander gespielt. Mhm. Von daher haben sie das auch gut genutzt. Das war auch so eine Situation, wo ich Karl nicht dabei sehe, ja, in der Situation. Das haben sie gut ausgenutzt. Mhm. Sind sie ja öfters über die linke Seite gekommen. Aber das ist dem geschuldet, dass die auch noch nie zusammengespielt haben auf der Seite.
Diese rechte Seite, da haben sie ein paar Probleme natürlich, weil Spieler verletzt sind, krank sind. Kimmich spielt zentral. Ist das noch so eine Baustelle für Kompanie, wo er noch ein bisschen tüfteln muss, wo er situativ entscheiden wird von Spiel zu Spiel?
Aber ich finde, er findet immer die richtige Lösung. Also Bischoff hat ja schon mal auf der linken Abwehrseite gespielt. Mhm. Jetzt fällt Leimer aus, Stanisic auch verletzt. Und dann sagt er, du kannst das, weil du fußballerische Intelligenz hast. Und, aber in dieser Kombination mit Karl waren sie schon sehr anfällig auf der rechten Seite. Also wenn da mal ein Großer kommt, also ein großer Gegner, wo Leipzig ja eigentlich zugehört, so wie Arsenal oder dann später in der Champions League, dann wird er so nicht aufstellen.
Ja, dann wird es interessant. In der zweiten Hälfte kamen die Bayern dann mit Gnabry zum Ausgleich. Das Tor wollen wir uns anschauen. Kann man das vergleichen mit dieser frühen Chance von Romelu, der den Ball flach spielt? Gnabry hat ihn so ein bisschen höher über den Fuß.
Also erstmal hat Gnabry ja ein bisschen mehr Erfahrung. Die Szene ist ähnlich, wie Romelu dir den Ball eigentlich auch machen kann oder eigentlich muss. Aber die Distanz ist ein bisschen besser für Gnabry, weil er 5-6 Meter hat, um den Abschluss zu machen. Die Erfahrung spricht für ihn und er hat die ganze linke Seite oder die lange Seite offen. Macht ihn rein, Romelu eben nicht. Das ist halt der Unterschied.
Gnabry hat ja auch unter der Woche in Köln ein sensationelles Tor gemacht.
Wahnsinn, ja. Ist ja eh gut drauf. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, nimmst du Ulis hier runter, da spielt Gnabry. Das ist eben das, was die Bayern haben. Ja. Aber nochmal auch zu dem, was wir eben angesprochen haben mit der rechten Verteidigungsseite. Spannend ist ja auch, was Kompany danach sagt. Weil jeder hätte ja denken können in der Halbzeit, okay, jetzt das geht so nicht weiter, jetzt wird da verändert und so. Genau das macht er nicht. Der sagt den Jungs, pass auf, das und das. Wir müssen das ein bisschen anpassen, damit es besser wird. Und gibt dann auch denen, die durch die Konstellation vielleicht nur mittelmäßig spielen oder vielleicht sogar eher schlecht in den ersten 45 Minuten, das Gefühl, es klappt trotzdem und gibt den Mut und die Kraft, das durchzuziehen. Das ist ja auch eine starke Variante dann von so einem Trainer, ne, wie ich finde.
Absolut, auf jeden Fall. Wir gucken auf das zweite Tor der Bayern. Leipzig hatte noch Chancen, auch Romelu nochmal in der zweiten Hälfte, aber wir gucken dann auf den Mann, der dem Spiel irgendwie diese Wendung gab, mit insgesamt dann 3 Assists und einem Tor selber. Ulisse, Stefan.
Nein,
absoluter Unterschiedsspieler.
Absolut. Vollkommen richtig. Macht den Unterschied, ob er jetzt von Anfang an spielt oder auch von der Bank kommt. Es gibt ja auch Spieler, die kommen von der Bank und sind erstmal sauer und denken so, wow, okay, der Trainer braucht mich vielleicht nicht. Das siehst du bei ihm gar nicht. Der funktioniert auf Knopfdruck. Das hat er gestern in der zweiten Halbzeit gezeigt oder in seiner Zeit, die er gespielt hat. Mhm. Hier natürlich glücklich, dass er ausrutscht und Kane dann da ist.
21. Bundesliga-Saisontor von Harry Kane.
Aber es war jetzt natürlich 2 Tore, wo man sagen kann, dass die waren so ein bisschen geschenkt natürlich. Das eine durch diesen Fehler im Aufbau und das zweite jetzt durch den Ausrutscher, der natürlich passieren kann. Aber was ich interessant finde eigentlich, wenn man den O-Ton eben auch gehört, die Bayern wie die Tiere. Also das ist, ich glaube, dass sie das auch, ich habe schon gedacht, die sagen wie die Tiger, aber das wäre nun wirklich,
ja, nee, das wäre ein bisschen zu viel. Das ist ein geschützter Markenbegriff.
So sieht es aus. Aber das spüren die natürlich auch auf dem Platz, die anderen.
Ja, das war ja so das, die Fehler das war ja auch hier zu Hause gegen Wolfsburg zu spüren, die hören nicht auf. Die haben irgendwie bis zum Schluss Lust und marschieren. Und die Bayern sind mit Hoffenheim, die wechseln sich immer so ab. Die Mannschaft, die am meisten läuft in der Bundesliga. Also da muss schon Lust da sein, zu investieren. Ja? Sie gehen dann 3-1 in Führung durch Jonathan Tah, wobei für mich ja Orban. Ja, Orban genau noch dran ist. Aber auch da wieder halt Ulisse.
Ja, er will es halt unbedingt. Ne? Er setzt sich da in diesen 2- oder 3-Kampf ist ja eigentlich, setzt sich da durch mit dem Kopf, aber Orban ist dann noch mit dem Kopf dran und lenkt ihn ins eigene Tor. Das ist einstudiert und ich glaube, daran haben sie gearbeitet, weil das waren schon Schwächen in der Hinrunde. An Standards auch gegen und mit dem Ball. Ja, sehr gut von Tah, der übrigens sehr, sehr gut gespielt hat. Überragend gespielt hat eigentlich.
Sehr gutes Spiel, Jonathan Tah. 83. Minute war das. Und das 4-1, Stefan, da siehst du dann auch, finde ich, an dem Laufweg von Pavlovic.
Er zieht halt durch, wo die Leipziger
Lust sie haben, ne?
Genau, erstmal
der Ball von Kane.
Dieser Ball von Kane ist schon mal Weltklasse. So, jetzt kommt Ulisse mit dem Tempo. Jetzt weißt du nicht, wie stelle ich ihn. Geht er jetzt nach innen oder außen? Aber hier entscheidend ist, Pavlovic zieht halt 100% durch, zieht den Sprint an. Den kannst du verteidigen, wenn du als Abwehrspieler auch durchziehst, aber das haben sie nicht gemacht.
Armin, 14 Kilometer ist der gestern gelaufen, Herr Pavlovic, bei den Bayern.
Das sagt schon was, oder? Das ist eh ein Phänomen. Es war ja früher, haben sie ja auch wirklich geile Mannschaften gehabt und waren immer spielbestimmend und so weiter. Aber so viel gelaufen wie unter Kompany sind die noch nie. Und da muss ich sagen, das ist natürlich eine Wahnsinnsstärke, dass ich nicht nur immer im Ballbesitz bin und die Spiele dann entscheide, sondern dass ich auch noch dementsprechend die Fähigkeit besitze, so viel zu laufen. Also das
ist etwas, manche, die sagen, ob sich das nicht mal irgendwann rächt.
Ja, also das ist ja, es gibt immer was zu kritisieren oder irgendwas zu sehen. Aber was ist es daran schlecht, wenn eine Mannschaft immer am meisten läuft, am besten spielt und die meisten Tore schießt? Was da schlecht sein soll, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es immer noch welche. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Weißt du?
Ja, aber das ist ein Blödsinn.
Wir hören ja immer viel Belastungssteuerung und dann mal Spiele, mal Tempo rausnehmen.
Ja, die Belastungssteuerung. So. Ja, Belastungssteuerung. Nee, die macht ja schon richtig, die Belastungssteuerung.
Ja, aber spannend ist ja auch, dass Manuel Neuer ja 5 Minuten nach dem Spiel im Interview bei uns. Und das Erste, was er sagt auf die Frage ist, ja, wir sind ja auch 6 Kilometer mehr gelaufen in den zweiten 45 Minuten. Also das scheint irgendwie ein Faktor zu sein.
Ja.
Woher weiß der das so schnell? Also der geht irgendwie
nicht auf Er fragt offensichtlich danach
ziemlich früh. Also das muss die Spieler ja auch irgendwie interessieren. Früher hätte er wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, nach dem 5-1, also wir haben gewonnen, ist ja wurscht, ob wir 6 Kilometer mehr gelaufen sind oder nicht. Das ist die erste Antwort von Manuel Neuer. Also irgendwie scheint die das auch zu befriedigen.
Also ne, Punktprämien kennen wir, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Kilometerprämien irgendwann mal. Wer weiß. 5. Tor der Bayern. Schauen wir uns auch noch an, 88. Minute, wieder dieser außergewöhnliche Spieler, Olise mit seinem linken Fuß, Stefan.
Gut. Leipzig natürlich aufgemacht, jetzt kommt Diaz auch wieder mit seinem Tempo, macht da auch den Unterschied hier. Es ist eine Vorlage von Musiala, er wollte es aber nicht, das sehen wir gleich nochmal in der Zeitlupe, eher glücklich, dass er ihn rüberschiebt und dann ist Olise da. Wenn du das natürlich den Bayern anbietest,
ja, das nehmen
dann gewinnt niemand gegen den FC Bayern. Da musst du schon besser stehen, gestaffelter, bisschen tiefer auch. Und Olise krönt dann auch seine herausragende Leistung.
In diesen, weiß ich gar nicht, knapp 40 Minuten, die er auf dem Feld war, 3 Assists, 1 Tor. Also bärenstarke Leistung von ihm. Die Bayern marschieren weiter auf dem Weg zu weiteren Rekorden. Wie gesagt, damals unter Udo Lattek diese 101 Tore, die haben sie bald. Also ich denke mal, im April ist es soweit, wenn sie so weiter performen. Das sind, glaube ich, 3,94 Tore momentan im Schnitt pro Spiel der Bayern.
Das ist schon
so wenig, genau.
Und man muss ja mal sehen, wo die herkommen Anfang der Saison. Also was da los war. Ne?
Der Kader zu dünn. Klein.
Eberl zu empfindlich. Wollte Made nicht bekommen.
Ja.
Eberl angezählt. Und wenn man das jetzt sieht.
Zum Glück sind sie nicht gekommen, die du gerade genannt hast. Wollte Made und jetzt, sonst würden die anderen nicht so performen. Und Karl würde wahrscheinlich gar nicht spielen oder ganz, ganz wenig.
Genau.
Ja. Guter Punkt von dir, Stefan. Wir machen eine kurze Pause, sprechen gleich weiter. Wie so häufig natürlich. Über den FC Bayern. Aber wir wollen natürlich auch uns mit der Situation bei Eintracht Frankfurt beschäftigen. Die haben auf der einen Seite eine Offensive, ist die zweitbeste, was die Torausbeute angeht in der Bundesliga, aber die schwächste Defensive mit 39 Gegentoren. Und so kann es nicht weitergehen, hat Markus Krösche gesagt. Ja, was heißt das jetzt? Bleibt Dino Topmöller oder muss er gehen? Wir sprechen gleich drüber. Hier im Doppelpass, kurzen Moment, Pause und dann geht's gleich weiter. Hier auf Sport 1 in München im Airport Hilton mit Heiko von Adel und Band. Wir sind immer noch bei den Bayern, die gestern in Leipzig 5-1 gewonnen haben. Und Stefan kam gerade aus der Pause zurück und hat gesagt, dieser Torrekord und sowas, das wäre mir egal, das ist gar nicht so wichtig. Aber wir gucken mal auf die Tabelle und sehen einfach schon, in was für einer eigenen Liga die Bayern da nicht nur punktemäßig unterwegs sind, sondern eben auch, was die erzielten Tore angeht. Ja, die haben mehr erzielt als die anderen beiden dahinter zusammen. Auch die Tordifferenz. Alle, die positiv sind hinter den Bayern in der Tordifferenz zusammengezählt, haben dann so eine Tordifferenz wie die Bayern. Also das ist schon sehr, sehr dominant. Das haben wir vorhin schon festgestellt, aber jetzt nochmal, also schwarz auf weiß. Aber Ruth, es gab gestern bei diesem Spiel auch noch ein paar andere Themen.
Ja, das war ein emotionaler Abend gestern in Leipzig mit einigen Geschichten. Also einer kommt zurück, einer geht. Kevin Campbell, der hat sich nach 8,5 Jahren bei RB Leipzig verabschiedet und zwar komplett vom Profifußball, das Ganze unter Tränen. Nach dem Tod seines Bruders will er einfach mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Es ist ihm nahegegangen. Er spricht von seinem Wohnzimmer und bedankt sich auch bei den Fans, dass sie ihn immer als einen von Ihnen gesehen haben. Und wir sehen also an seiner Rede und seinen Tränen, dass das wirklich auch nochmal ein emotionaler Moment für ihn war gestern Abend. Und dann zum Ende des Spiels in der 87. Minute, da kam es aus Bayern-Sicht zu einem freudigen Ereignis. Jamal Musiala ist zurück mit seinem ersten Pflichtspiel seit dem Juli 2025, als er sich ja bei der Club-WM diesen Wadenbeinbruch zugezogen hat nach dem Zusammenprall mit Donnarumma. Und jetzt eben ist er zurück. Die Mitspieler haben sich sehr gefreut. Er hat dann auch gleich mal mitagiert beim 5:1 und hier sehen wir also eher im Mittelpunkt. Die Frage ist natürlich jetzt, was macht das mit dem Team? Zum Beispiel Lennart Kahl, der ja so großartig aufgespielt hat, ist da ja jetzt ein Überangebot bei den Bayern. Wie geht der Trainer Vincent Kompany damit um?
Und wenn er wieder auf sein Niveau ist, dann hoffe ich, dass wir ein positives Problem haben in Zukunft, aber ich habe es von Anfang an gesagt, ich will es genießen. Ich will diese Situation genießen, ich möchte es haben, so schnell wie möglich, aber ich weiß, dass es noch ein bisschen dauert.
Macht er dann auch wieder gut, ne? Also weil natürlich medial viele fragen sich, Mensch, und guck mal, dann haben sie Ulisse und dann haben sie Gnabry und dann haben sie Musiala und dann haben sie den Karl und. Da können ja nicht alle immer spielen, aber das schreckt ihn nicht, sondern das ist ein Problem, was er haben will, so drückt das aus.
Er will es haben, ja. Ich würde es als Trainer auch gerne haben. Mir war immer lieber, alle Mann waren da und die Besten waren da, als ich immer auf die Bank schauen musste und sage, um Gottes Willen, da lasse ich mich weiter spielen.
Das ist so, wie wenn du hier in die Runde schaust, oder?
Es ist ja so, wenn du viele Verletzte hast. Und der managt das auch gut. Das ist ja auch seine große Stärke, muss ich sagen, weil das alles authentisch ist, was er sagt. Ich bin trotzdem gespannt, weil es ändert sich dann was, wenn Musiala spielt, für Kane. Weil Kane spielt ja wirklich eine überragende Saison. Auch deshalb, weil er sich immer wieder weit zurückzieht. Das wird er, wenn Musiala mitspielt, dann nicht mehr so können. Das wird für mich interessant werden. Aber ich bin froh, wenn da alle dabei sind, weil wir die Spiele
noch... Dann wird er sich aufs Tore-Schießen wieder konzentrieren.
Ja, das ist kann er alles, um Gottes Willen. Aber er hat sich schon einige Dinge angewohnt, weil der spielt ja... Also der ist normalerweise im Strafraum so gefährlich, aber der spielt ja überragende Bälle. Ja. Also was der aus dem Mittelfeld raus Bälle spielt, mit einer Übersicht, mit einer Präzision, ist sensationell.
Ja, er spielt den Sechser, den Achter... Den Zehner, den Neuner, du hast es mal an einer Szene wunderbar beschrieben. Aber ist es nicht eine Situation jetzt, wo du bei Bayern so viele hast, auch mit Lennart Kahl, wo man nicht so genau wusste, wie schnell der so auf so ein Level kommt, dass du auch gar nicht den Druck hast, jetzt Musiala besonders schnell zu bringen, sondern ihn wirklich in Ruhe wieder ranführen kannst an seine Leistungsgrenze?
Also ich sehe das auch als Geschenk für Kompany. Wenn alle an Bord sind. Und das Gute ist ja, du kannst ja Musiala Stück für Stück jetzt dorthin bringen, ihn heranführen zu seinen 100%. Das wird noch Wochen, vielleicht auch Monate dauern. Und er hat viele Möglichkeiten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen in der Vergangenheit. Kane saß schon mal von Beginn an auf der Bank, Olise saß auf der Bank, Gnabry. Und du hast nie irgendetwas gehört von den Spielern, sondern sie akzeptieren diese Situation. Und wenn sie da sind, dann sind sie auch da. Und wenn sie gebraucht werden. Also ich sehe das als Geschenk für Kompany. Und das macht Bayern München ja auch so stark und auch ein Stück weit unberechenbar.
Sebastian, hast du das Gefühl einer Harmonie in dieser Truppe, in diesem Kader beim FC Bayern?
Ich glaube, das ist die größte Stärke von Kompany mit, was er noch alles an Expertise mitbringt, das so zu machen, wie er es eben managt mit allen. Schon hat er gerade schon gesagt, man stelle sich vor, Woltemate und Wirtz wären noch dazugekommen, dann wäre das Problem ja noch größer. Also ich finde, er hat einen kleinen, kompakten, sehr starken Kader und so wie Armin das eben gesagt hat, die in den entscheidenden Phasen musst du halt die richtigen Leute einwechseln können, wenn es mal 0-1 steht in der Champions League im Halbfinale und das ist dann kommt es darauf an, dass du zurückguckst und sagst, okay, Gnabry schießt mir jetzt halt das 1-1. Ja? Und ich glaube, dass das eine super Situation ist für die Bayern. Und ich finde das jetzt gar nicht so viel zu viel, wenn Musiala jetzt wieder fit ist, sondern ich finde es angemessen für eine gute Leistung international.
Auf jeden Fall haben seine Mitspieler, zumindest die, mit denen wir gesprochen haben, sich sehr gefreut für ihn, dass er nach dieser langen Leidenszeit, nach dieser schweren Verletzung endlich wieder auf dem Feld stand.
Das war eine positive Geschichte für unsere Mannschaft, wie die gejubelt haben auch beim 5. Tor.
Jeden von uns freut sich unglaublich viel für den Jungen, weil wir haben ihn jeden Tag gesehen, wie er ackert, wie er kämpft, dass er schnell wieder zurück ist. Und ja, er ist ein überragender Weltklasse-Spieler, das weiß, glaube ich, jeder. Und ja, wir freuen uns jetzt, dass er wieder da ist und dass wir wieder mit ihm zocken können.
Ich glaube, die ganze Bundesliga kann sich glücklich schätzen gefühlt, dass der wieder da ist, weil... ist einfach ein geiler Spieler und ja, ich freue mich echt, dass er zurück ist. Der hilft uns weiter.
Da merkt man beides, ne? Dass sie sich für ihn menschlich freuen, weil er ein netter Kerl ist und ihr Mitspieler, aber eben auch, weil sie antizipieren, was er wieder für eine Qualität auch bringt.
Ja, und ich glaube, dass sich noch jemand freut, das ist der Bundestrainer natürlich. Die Situation ist ja ideal eigentlich. Also der wird oder kann jetzt rangeführt werden in der Bundesliga mit diesen Spielen. Natürlich ist das auch dann nachher eine Möglichkeit noch, wenn die Saison für die Bayern international ernst wird, März, April, noch ein mehr zu bieten. Idealer Aufbau, halbes Jahr Zeit bis zur Weltmeisterschaft dann auch. Also das passt.
Und wenn wir auf die Situation von Lennart Kahl gucken, wie siehst du das jetzt mit dieser Personalie Musiala, der wieder zur Verfügung steht? Ich meine, er hat ja schon sehr davon profitiert, dass es teilweise auch alternativlos war, ihn zu bringen, oder?
Naja, er ist ja erst 17 und hat 16 Bundesligaspiele. Das darf man immer nicht vergessen, auch wenn er, so wie er spielt, erfahrener schon wirkt. Mhm. Aber auch da ist jetzt die Möglichkeit, ihn etwas schonender aufzubauen. Ich glaube auch, weil das ist ja richtig, was er sagt, dass die Nationalmannschaft auch profitiert. Ich würde ihn auch mit zur WM nehmen. Also, dass
da bist du nicht alleine. Lothar hat das auch unter der Woche noch mal ganz klar gesagt. Wir haben es hier letzte Woche auch. Er muss zur WM, hat Lothar
gesagt. Oder muss, von mir aus.
Also, ja, du kannst deine eigene Meinung haben.
Aber nein, habe ich nicht. Ja. Aber er, ja, das ist ein Überangebot im positiven Sinne. Also wie Armin sagt, hätte das jeder Trainer gerne. Bin nur gespannt, was Julian Nagelsmann daraus macht, der ja manchmal merkwürdige Dinge tut, als er damals Havertz auf den linken Verteidiger gestellt hat. Nicht, dass er da auch irgendwann mal Musiala dahin stellt.
Aber in so einem 26er-Kader bei der WM sollte Platz sein für so einen Lennart Kahl?
Ja, absolut. Also hat mein Freund komplett recht. Der muss mit.
Welchen Freund meinst du, Alfred? Oder du meinst Lothar?
Lothar.
Lothar, ja. Ja.
Alfred natürlich auch. Ja.
Ach ja, also Lothar hat übrigens auch Sebastian Hellmann gestern hier pünktlich nach München gebracht. Also ja, dafür auch nochmal danke. Wir machen
Hochgeschwindigkeitszug
war das. Was war das?
Hochgeschwindigkeitszug Lothar Matthäus.
Du bist ja heute nur blass, ne? Ja.
Es war freie Strecke offensichtlich zwischen Leipzig und München. Wir machen ganz kurz ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und in knapp anderthalb Minuten machen wir hier weiter, sprechen dann auch über den BVB, der gestern gewinnt. Aber irgendwie sind sie doch nicht so richtig happy da im Signal Iduna Park, die schwarz-gelben Fans, weil so die Leichtigkeit, die Freude, der spielerische Glanz fehlt. Das unter anderem nach diesen Hinweisen von unserem Sportwettpartner. Also bis gleich. Da sind wir wieder zurück in unserer Runde beim heutigen Doppelpass hier auf Sport 1. Wir schauen gleich auf den BVB, aber zunächst auf die Eintracht aus Frankfurt, wo sich eine Situation zuspitzt, weil die Mannschaft einfach zu viele Gegentore bekommt. Jetzt wieder 3 gegen Werder Bremen und Norman Soleder hat sich das mal angeschaut. Die Eintracht in einer leichten Krise.
Nichts Neues bei der Eintracht. Frankfurt bleibt die Schießbude der Liga. Selbst die Bremer, die seit Wochen kaum Tore schießen, schaffen gegen die Eintracht 3 Stück. Und es hätten durchaus noch mehr sein können. Frankfurt verteidigt wie ein Absteiger. Und stürmt wie ein Spitzenteam. Die Eintracht mit 38 Toren die zweitbeste Offensive. noch mit 39 Gegentoren zusammen mit Heidenheim die schlechteste Defensive der Liga. Eine Bilanz, die Markus Krösches Geduld mehr als strapaziert. So können wir nicht weitermachen. Und es stellt sich folgerichtig die Frage, ob Toppmöller noch lange so weitermachen darf.
Natürlich bin ich da in allererster Linie in der Verantwortung, das ist doch klar. Und auch wir sind nicht zufrieden.
Doch der Eintracht-Trainer versucht schon die ganze Saison vergeblich Stabilität in die Abwehr zu bringen. Und die Saisonziele geraten zunehmend in Gefahr. Mit dieser Defensive kann sich die Eintracht Europa abschminken. Toppmöllers Stuhl wackelt bedenklich, viel Zeit hat er vermutlich nicht mehr. Wir fürchten, ab jetzt kann jedes Spiel für Toppmöller ein Endspiel sein.
Armin, was gibt es da für Möglichkeiten? Wir hören von Krisensitzungen, von Gesprächen miteinander. Viele hatten jetzt schon vermutet, dass Dino Toppmöller an diesem Wochenende vielleicht schon gehen muss. So wie es jetzt aussieht oder unsere Informationen von Eintracht sind, heute passiert nichts. Werden wir abwarten und beobachten. Aber was für Möglichkeiten gibt es jetzt für außer einem Trainerwechsel auf diese Situation, auf diese krisenhafte Abwehrschwäche zu reagieren?
Ja, du hast doch noch ein bisschen Zeit auf dem Transfermarkt. Ich glaube, das ist auch notwendig, hinten was zu machen, weil das sind sie einfach auch nicht gut besetzt. Selbst ein Robin Koch spielt völlig unter seinen Möglichkeiten, die ganze Saison schon, der eigentlich der Chef der Abwehr ist. Ja. Ich glaube, da müssen sie was tun. Was das anbelangt, wird dem Trainer mit Sicherheit auch helfen, einen guten Abwehrspieler noch dazu bekommen, weil diese Schwächen, die sie da haben, die kann er so nicht lösen, glaube ich.
Jetzt habe ich gerade aufs Ohr bekommen, dass dein Sky-Kollege Florian Plettenberg gerade geschrieben hat, Frankfurt trennt sich von Toppmöller. Ist aber nicht bestätigt, aber wollte ich zumindest unseren Zuschauern mal weitergeben. Also es kann auch in diese Richtung gehen, Alfred. Würde dich nicht überraschen, oder?
Nein, also ich fürchte auch, dass er der Sündenbock sein wird, ob es jetzt passiert heute oder nicht. Aber ich will mal auch über Markus Krösche sprechen. Mhm. Der hat ja in Frankfurt so einen Heiligenstatus.
Hat wahnsinnig viel Geld dem Verein gebracht mit unglaublichen Transfers.
Er hat unglaubliche Transfers getätigt. Es waren aber alle Stürmer. Mhm. Er hat verkauft, gekauft und Frankfurt hat 100, 200, 300 Millionen eingenommen. Aber was Armin gerade sagt, ist ja richtig. In der Abwehr haben sie nichts gemacht oder nichts Großes gemacht. Mhm. Und ich will jetzt nicht da Geld reinwerfen und sagen, wo Meisterschaften entschieden werden oder große Titel.
Doch, komm bitte.
Ja, mach ich schon. Bitte. Ja, okay.
Ja, Mama. Mama rein.
Also ich will da mal bei der Arbeit von Markus.
Gib ihm doch mal rüber, wir machen es ihm doch leicht.
Will ich mal ein wenig Wasser in den Wein schütten, denn...
Gleich mal. Geben wir es aber direkt wieder zurück. Lass mal da.
Wir können so weitermachen. Ja.
Armin, stell mal da auf.
Ja, ich stelle das zwischen euch. Ja.
Also, jetzt fällt mir mal keiner mehr ein.
Fang noch mal von vorne an.
Jetzt fällt mir keiner mehr ein. Aber ich glaube schon, dass da, ich glaube, was die Zusammenstellung des Kaders anbelangt, nicht alles gut gelaufen ist. Auch wenn das in Frankfurt nicht gehört. Wie gesagt, Krösche wird da ja verherrlicht wie der Herrgott. Mhm.
Ist da was dran? Weil wir reden ja immer, also es wird ja auch in Frankfurt immer gesprochen, brauche ich noch einen Innenverteidiger und so weiter. Aber ist das nicht eigentlich ein Problem, weil es eher im Mittelfeld beginnt?
Also das... Jetzt fange ich auch an mit 3 Euro. Das Verteidigen fängt ja vorne an.
Oh. Also dieser Frankfurt-Block hier, der bringt richtig Kohle gerade für unser Schweinchen.
Nein,
aber der Ernsthaftigkeit der Situation in Frankfurt nicht gerecht.
Sie haben unfassbar viele Baustellen. Also, das eine haben wir angesprochen, Robin Koch, der unter seinen Möglichkeiten spielt, der wackelt. Dann hast du aber auch die Doppel-6, wo dann Skiri spielt und Dahoud. Mhm. Für mich keine Sechser in dem Sinne, sondern eher offensiv ausgerichtet, wenn du die Stabilität brauchst. brauchst du dementsprechend auch Spieler. Also neue Spieler nicht nur auf der Innenverteidiger- oder Abwehrposition, sondern auch auf der Doppelsechs sollte man auch mal überlegen. Dann die Problematik mit dem Torhüter. Mhm. Santos fängt an. Zetterer kommt, spielt direkt. Zetterer wieder raus, Santos wieder rein. Das merkt die Mannschaft denn auch. Und das trägt ja nicht für eine Stabilität bei. Das sind viele Baustellen. Da hast du vorne keine Unterschiedsspieler mehr, die sie hatten. Marmoush, Ikitike, die eben dann...
Johnny Burkhardt verletzt.
Genau, Johnny Burkhardt jetzt verletzt. Die den Unterschied denn sehr wohl ausmachen und auch Spiele entscheiden können. All das bricht weg oder ist weggebrochen. Und dann hast du so viele Baustellen. Und dann, ich meine, wir kommen ja noch zum Spiel. Dann halten sie die Abstände nicht, geben immer das Zentrum frei. Also so kannst du denn keine Spiele gewinnen. Das ist Fakt.
Sky meldet das gerade auch auf ihren Kanälen als exklusive Meldung von Sky, dass man Dino Topmöller entlässt. Du hattest gerade vorhin in der Pause auch mal das Handy in der Hand.
Ja, ich gucke gerade, genau. Ich bin das ist unser Sender, der das meldet. Deswegen gehe ich sehr davon aus, dass es alles stimmt. Ja, genau. Aber was Stefan sagt und ihr gesagt habt, ist natürlich völlig richtig. Also Dino kommt dahin, erste Trainerstation und kriegt natürlich Vorgaben mit von Krösche, vom Verein, wie das zu sein hat und wen er vielleicht auch zu pushen hat mit dem Torhüter. Ich würde mal sagen, dass es massiv auch jetzt nicht die Idee war von Dino Topmöller, den Santos da reinzustellen mit allen seinen Stärken, aber auch vielen Schwächen. Abwehrproblematik habt ihr auch genannt. Riesenfehler mit Tuta oder den nicht richtig zu ersetzen. Usun total jung verletzt. Wahi kommt dazu, der auch immer gepusht werden soll, der es aber einfach noch nicht kann. Da steckt Dino natürlich auch in der Klemme. Und ich finde bei Topmöller, das Anspruch und Wirklichkeit, also was die Mannschaft kann und was sie spielen soll, da ist halt ein extremes Delta bei Eintracht Frankfurt. Und letztes Jahr Champions League, der hat nach Hütter den zweitbesten Punkteschnitt mit den Verkäufen und was er alles dann wieder aus den Neuen macht. Okay, aber wenn jetzt die Meinung ist vom Verein, dass es ein anderer besser macht, bin ich mal sehr gespannt. Also nicht ohne defensiven Mann, der den total weiterhält. Weil das also mit Pacho weg, davor das Jahr, Tuta weg, absolut, nicht ersetzt,
keine Chance. Bis zum 2. Februar läuft das oder ist das Transferfenster ja noch offen. Du kannst noch was machen, du musst was machen, das hast du gerade gesagt. Aber lass uns mal, Stefan, in dieses Spiel reinschauen, die drei Tore von Werder gegen Eintracht. Das war das dritte Mal in diesem Jahr, dass sie drei Tore kriegen. Erkennst du Muster? Erkennst du Dinge, die sich wiederholen, die nicht besser werden?
Ein Problem ist ja bei Eintracht Frankfurt, wenn sie pressen oder vorne zustellen, tun sie das oft mit 4, 5 Leuten zum Teil auch mit in einer Reihe. Und damit gibst du halt das Zentrum auf, weil die Abwehrspieler oder die Verteidigung eben nicht nachrückt. Und dadurch bekommst du eben den Raum relativ einfach mit einer Kombination, mit einem Doppelpass, wirklich in eine gefährliche Position zu kommen. Und das bietet Frankfurt permanent an. Hier sehen wir auch wieder viele Offensive, 1, 2, 3, 4, 5, die eher dem Ball hinterherlaufen. Wenn ich doch die Schwächen habe, stelle ich doch erstmal kompakt zu und laufe nicht mit 4 oder 5 an. Das ist eine riesengroße Baustelle. Sie bekommen unfassbar viele Tore auch durchs Zentrum. Das kriegen sie auch nicht geschlossen, aber das ist eben geschuldet dann durch dieses Anlaufen bzw. Pressen in einer Reihe mit 4 oder 5 Spielern.
Wir gucken mal auf das zweite Tor, das war Stay, 78. Minute, ob wir da Dinge wiedererkennen. In dem Fall ist es eine Standardsituation, kann passieren, ja.
Kann passieren, gibt es aber auch eine klare Zuordnung, die sehe ich hier auch nicht. Koch springt eher alibimäßig dahinter so hoch, muss ja auch eigentlich am Mann sein oder ihn zumindest bearbeiten, steht einen Meter weg und dann kriegst du so eine Kirsche da rein. Ja.
Also das war das zweite Tor der Bremer und das dritte, Milosevic, der vom VfB Stuttgart gekommen ist, macht das Tor, genau. Aber da kann man das alles noch mal deutlicher sehen.
Genau, und das haben wir uns jetzt mal so rausgesucht in dieser Szene eben mit diesen 5 Anlaufen. Du hast diese Mitte, die du komplett aufmachst. Die Abwehrspieler wissen gar nicht, soll ich jetzt rausrücken oder soll ich mich tief fallen lassen? Passt durchs Zentrum und das Tor fällt. Hier sehen wir es nochmal.
Ja. Jetzt sehen wir, ja, da sind wir. Ja, doch, aber das kommt gleich nochmal im Vollbild, keine Sorge. Okay. Stefan, also
hier. Aber dieser Pass, also der ist gut gespielt. Aber da darf doch nie ein Gegenspieler reinkommen durch das Zentrum. Nach außen lässt du eher mal auf, aber nicht
hier,
das Zentrum.
Hier haben wir das Standbild. Das war dir, glaube ich, relativ wichtig, dass man da eben sehr gut sieht, wie die Staffelung,
die fehlende Staffelung. Du hast die 5 Frankfurter schon in einer Linie eben aufgestaffelt. Sollen wir jetzt pressen? Sollen wir das tun? Die anderen laufen auch nach, also gehen nochmal raus, dann hast du schon 6 und dann verteidigst du gleich mit 3 die Werder Bremen-Spieler und du gibst halt das Zentrum auf. Jetzt können wir nochmal weitergehen in diese Szene. Skiri jetzt zeigt an, völlig falsch, er ist der zentrale Mann, holt den von außen rein, damit er das Zentrum zumachen kann. Das ist Skiris Situation, die muss er klären und den Laufweg
als Sechser
mitmachen.
Ja.
Dann hat er den Ball am Fuß. Also, und da siehst du halt von der Organisation oder von den Führungsspielern, dass sie es eben von der Qualität her wahrscheinlich, oder so ehrlich muss man sein, nicht können.
Ja, da liegt es ja weniger am Trainer, sondern an dem, was er an, zur Verfügung hat, muss man ja dann sagen. Ne?
Genau.
Und wenn ich das so spiele, so offen spiele, dann muss ich zumindest unheimlich schnell sein, also schneller als der Gegenspieler.
Und wenn wir das Bild nochmal sehen, die Situation ist ja gefährlich. Dreh dich niemals weg, was Skiri ja macht, vom Ball oder von der gefährlichen Situation.
Skiri ist da im Mittelkreis, hat
Fußball-ABC.
Guckt nicht zum Ball, weiß nicht, was passiert, dirigiert aber und nimmt auch nicht den Gegenspieler auf und auch nicht das Tempo auf. Also da sind so viele Dinge, die nicht funktionieren, das spricht doch sehr für eine verunsicherte Mannschaft. Und dann fragst du dich halt als Vereinsverantwortlicher, was kann ich machen, um wieder Stabilität reinzubringen, um wieder Sicherheit zu geben.
Aber dann kommen
dann
wir zu
ist
dem
oft
Punkt.
Der erste Gedanke, ja komm, dann wechseln wir
aber
den Trainer.
Aber dann kommen wir zum Punkt, was der Alfred ja völlig richtig vorhin gesagt hat. Vielleicht sollte man mal über Krösche reden und die Einkaufspolitik bei Eintracht Frankfurt und nicht mit dem Finger auf den Trainer Topmüller zeigen, meine Meinung.
Und wenn du jetzt okay, der Gedanke, der ist vielleicht nachvollziehbar, aber was würdest du jetzt dann vorschlagen? Soll man jetzt sich von Markus Krösche trennen?
Nein, überhaupt nicht. Dass er herausragende Arbeit gemacht hat, das steht ja außer Frage. Nur du kannst, wir haben ja die Problematik der Defensive bei Eintracht Frankfurt schon angesprochen, dass da ein Vakuum ist, dass du da Nachholbedarf oder irgendwie eine Qualität reinholen musst auf der Sechserposition. Das sind ja nun mal die entscheidenden Positionen. Man sollte sich nicht immer nur auf die Offensive konzentrieren und sagen, da müssen wir den Zauberer finden, damit wir den in 2 Jahren wieder für 80 Millionen verkaufen können. Du brauchst die Stabilität in deiner Mannschaft und das sind die Positionen. Die hat er nicht ersetzt oder qualitativ hoch aufgestellt und deswegen haben sie auch die Problematik.
Trotzdem finde ich die These, dass so ein Mann wie Markus Krösche, der so eine Erfolgsbilanz vorweisen kann, der überall immer im Gespräch ist, wenn es darum geht, wen holen wir, wer ist da der beste Manager, den jetzt zu kritisieren, finde ich schwierig halt einfach. Ja?
Nein,
aber er wird ja auch gelobt. Also er ist ja ständig gelobt worden. Da kann man auch mal sagen, jetzt hast du mal was schlecht gemacht. Also wenn einer was schlecht macht, dann muss er einfach sagen, das hast du nicht gut gemacht. Und so wie der Kader ausgewogen ist, für mich ist es nicht gut gemacht worden dieses Jahr. Und das liegt nicht allein am Trainer, sondern das liegt schon an jemand, der richtig gute Sachen gemacht hat. In dem Fall hat er das nicht schlecht gemacht. Das kann man machen. Also wieso soll man denjenigen nicht kritisieren, wenn er ihm jetzt schlechte Dinge macht? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ich sage nicht, dass man nicht kritisieren soll, nur jetzt sozusagen die 39 Gegentore auf Markus Krösche sozusagen.
Ich gebe den Armin recht, das verstehe ich auch nicht.
Aber es geht immer darum,
wo du hin willst.
Ja. Ich will hin, dass ihr euch jetzt auf Markus Krösche irgendwie kapriziert und ich das nicht sehe und ich das nicht verstehe, ehrlicherweise. Ja,
den haben wir jetzt jahrelang gelobt und zu Recht gelobt, weil er natürlich wahnsinnige Transfers gemacht hat, vor allem in der Offensive. Aber wenn du keine guten Transfers machst, dann sagen wir, das hast du falsch gemacht.
Gut, dafür dann sind wir da. Ihr,
aber der Punkt ist doch der, und das meint er, es wird immer der Trainer am Ende das Opfer sein. Und vielleicht haben andere auch einen Anteil an so einer Krise.
Klar,
aber das ist in dem Fall, glaube ich, ganz offensichtlich.
Aber wenn ich einen Trapp zum Beispiel als Torwart hatte, so, dann geht er nach Paris. Dann bin ich überzeugt, als Sportvorstand oder Chef, Santos wird diese Rolle ausfüllen. Und du merkst, es reicht vielleicht doch nicht. Dann hole ich einen Zetterer dazu, dann wird der gestellt, dann wird wieder zurückgetauscht. Dann kann man doch hingehen und sagen, da ist doch auch ein Fehler gemacht worden, oder nicht?
Vom Sportvorstand?
Ja, oder von Markus Krösche in dem Fall.
Warum?
Der ja den Kader...
Der hat doch nicht entschieden, welcher Torwart jetzt spielt und wer reinkommt und wieder reinkommt.
Aber wenn die Alarmglocken losgehen, was der Sebastian gesagt hat, weil der irgendwo weiß es ja, ich meine, der ist ja vernetzt ohne Ende.
Wer, der Sebastian?
Dass er sich ständig in Dinge einmischt, die eigentlich die Aufgabe des Trainers sind, dann gehen bei mir die Alarmglocken immer los. Also wenn einer sagt, du musst den spielen lassen, weiß ich nicht, ob es so ist. Aber wenn das so also stimmt,
ich dann glaube, gefällt mir das nicht. Ich glaube schon, dass natürlich, also erstmal ist es ja jeder Transfer, der kommt zur Eintracht, ein potenzieller Transfer, der wieder geht. So, das ist ja einfach das System bei der Eintracht. So Punkt Logisch. Eins. So, und wenn du natürlich jetzt einen jungen Trainer hast, dem du die Chance gibt, der natürlich auch sagt, Frankfurt, super, erste Station nach Assistent von Nagelsmann und so weiter und so weiter, bist du natürlich erstmal in der Position, wenn du sagst, okay, wenn ich jetzt einen erfahrenen Hellmann und einen Kröscher da habe, der sagt, pass auf, push mir den Chandos, das ist der nächste Torwart, den wir für 50 Millionen wieder irgendwo hinverkaufen, dann bist du natürlich als Trainer unter Zugzwang. Das gleiche mit Vai oder mit anderen Spielern auch. Da bist du ja nicht so frei wie ein erfahrener Trainer, der sagt, pass auf, ich bin der Trainer, ich entscheide völlig alleine. Ist mir völlig egal, was der gekostet hat, ob das für euch die Nummer 1 der Zukunft ist. Und mit Trapp kommt ja noch was dazu, was du sagst, Stefan. Das ist ja ein Mann mit Wahnsinnserfahrung. Also selbst in so einer, ob der jetzt rein theoretisch, ob der jetzt spielt oder nicht, kann er immer noch sagen, pass auf, Freunde, beruhigt euch mal, macht mal so, macht mal so. Der kann ja die Mannschaft auch einfach ein bisschen zusammenhalten. Und diese Torwartwechselei macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, Zetra hat 5 Millionen Euro gekostet. Das ist ja keiner, den du jetzt holst und sagst, du spielst oder spielst nicht, dafür ist natürlich 5 Millionen viel, viel, viel zu viel. Und Chandos hat ja vorher auch gar nicht gespielt. Also weder in Brasilien jetzt noch bei der Eintracht, weil er ständig verletzt war. Also der muss sich erstmal beweisen, dass er ein guter Torhüter ist. Das kann ich jetzt noch nicht erkennen, um ganz ehrlich zu sein.
Gleich werden wir von den Krösche-Kritikern hier bei uns in der Runde hören, welche Spieler man jetzt noch holen muss, damit es endlich besser wird bei Eintracht Frankfurt. Wir sind gleich wieder zurück. Doppelpass, meine Damen und Herren. Die Entwicklungen in Frankfurt sind jetzt tatsächlich so. Dino Topmöller ist wohl vor einer Stunde freigestellt worden. Das hast du gerade auch noch mal ein bisschen telefoniert.
Genau. Also wenn wir das so melden und Florian Plettenberg sich da auch sicher ist, dann kann man das schon jetzt einen Henkel da machen. Also
die Bild meldet es auch mittlerweile.
Okay, auf jeden Fall ist es so, vor einer Stunde ist die Entscheidung gefallen und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt stehen ein paar Spiele an. Ob da, dass da direkt was passiert mit einem neuen Trainer, glaube ich jetzt eher nicht. Gucken jetzt mal, haben wir auch noch die Möglichkeit international.
Aber darf ich mal eine Frage stellen? Bitte, ja. Ich habe jetzt ganz gespannt euren Analysen gelauscht hier, weil das ja auch sehr detailliert war. Was macht denn jetzt ein neuer Mann in diesem Moment? Also
da kommen wir gleich zu.
Naja, du hast ein total wichtiges Champions-League-Spiel vor der Brust. Du hast im Grunde Spiele, die du zu Null gespielt hast, nur gegen die Mannschaften von unten. Das ist ja das, was ihr sagt. Also selbst mittelmäßigste Mannschaften oder mittelmäßige Mannschaften wie Werder schießen Tore. Was soll ein neuer Mann jetzt machen?
Darüber sprechen wir gleich. Wir wollten nur ganz kurz noch zu Ruth geben, weil wir ja in unserer Frage der Woche mal ganz generell gefragt haben, ist Topmöller noch der Richtige? Oder wie war denn da das Meinungsbild der Menschen? Sind die auch auf Seiten offensichtlich dessen, was sich jetzt bei der Eintracht verdichtet, dass man Topmöller keine weitere Chance geben sollte?
Also du merkst schon, wir lagen auf alle Fälle richtig mit unserer Frage der Woche, dass die heute so Brisanz hat. Das ist dann so ein interessanter Vormittag natürlich auch für uns und in der Redaktion, wenn es darum geht, okay, welche Nachrichten kann man ziehen, was prasselt da ein und vor allem die Frage der Woche, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich wollte nur einmal vermelden, wie das jetzt heute gelaufen ist. Also Sky, die Kollegen waren die Ersten, die es verkündet haben, die Bild-Zeitung dann, die noch vermerkt hat, dass sich diese Krisensitzung in Frankfurt eben länger gezogen hat bis heute und dass man sich erst noch Zeit gelassen hat und jetzt aber dann doch die Entscheidung gefallen ist. Wir von Sport 1 sind natürlich jetzt auch mit unseren Meldungen mit dabei. Topmöller Entscheidung ist fix. Und auch unsere User, die gehen in die ähnliche Richtung. Die haben heute Vormittag schon zahlreich mit abgestimmt und da schon zu 80% gesagt, also es braucht einen neuen Trainer bei der Eintracht. Dino Topmöller kann das Ruder nicht mehr rumreißen und demnach müssen wir an der Stelle aber leider auf unser Dopafund verzichten, da es natürlich von der Aktualität eingeholt wurde und unsere Frage der Woche sich damit natürlich schon beantwortet hat, denn Dino Topmöller wird nicht mehr Trainer sein bei der Eintracht. Jetzt natürlich die Nachfolgefrage. Ne? Xabi Alonso ist ja einer, der dann immer gleich genannt wird im Moment, aber ich glaube, das könnt ihr diskutieren.
Wir werden gleich ganz tief in die Kiste mit den ganzen Namen greifen. Wir versuchen natürlich auch noch Reaktionen aus Frankfurt einzuholen. Mal schauen, wir haben ja noch ein bisschen Sendezeit, ob wir da noch was an den Start kriegen. Aber du hattest eine Frage gestellt. Ja, was kann man jetzt eigentlich machen in der Situation als Neuer? Ne?
Na sicher, also die Verunsicherung ist ja da. Ich meine, man hat es ja gemerkt, wissen ja jetzt schon gar nicht, wie sie hinten verteidigen sollen. Hat man fast schon das Gefühl, weil so viel passiert. Und jetzt hast du dieses Champions League spielt, letzter Strohhalm da. Mhm. Und ja, in der Liga kannst du ja auch nicht mehr viel erlauben, wenn du die Ziele nicht verfehlen willst.
Armin, ich würde dich das gleich fragen, aber wir schauen ganz kurz mal auf das Programm, was jetzt in diesem Januar noch für die Eintracht ansteht. Und das ist Champions League, zwei Spiele, einmal in Aserbaidschan, dann Tottenham, aber eben auch zwei Bundesligaspiele, die nicht ganz einfach sind, die Kollegen das jetzt gleich mal einzublenden. Aber wenn du das siehst, also erstmal hier Aserbaidschan, dann Hoffenheim, die auch in einem absoluten Hoch sind zu Hause, dann Tottenham zu Hause, dann Leverkusen zu Hause, immerhin das, immerhin zu Hause, aber das Programm, wenn du jetzt damit konfrontiert wirst, ich übernehme Eintracht als Trainer, ist schon ganz sportlich, ne?
Ja, absolut. Ich meine, es ist natürlich etwas, wo du dann vor Ort entscheiden musst. Klar ist, dass sie zu viel Gegentore bekommen, also musst du an dem arbeiten, dass sie Sicherheit bekommen. Wie du das dann personalmäßig machst, das muss der entscheiden, der jeden Tag die Spieler dann sieht. Mhm. Viel Zeit hat er ja nicht, weil zum Trainieren ist es ein bisschen schwierig. Ja? Das ist die Systemfrage, muss ich das System umstellen, spiele ich Vierer, keine Dreier. Das sind so Dinge und die Mannschaft so ein bisschen, sage ich mal, natürlich von der Sicherheit mehr Sicherheit geben, ein bisschen tiefer stehen vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ja? um da Sicherheit reinzukriegen, keine Gegentore mehr zu kriegen. Und dann die Sicherheit eben reinzukriegen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was man macht. Weil das ist ihr großes Problem. Andererseits muss ich sagen, die müssen natürlich gewinnen, im Endeffekt, in Aserbaidschan. Und da kannst du natürlich nicht ständig defensiv stehen, weil der Gegner natürlich auch nicht so stark ist, sondern die musst du auch fordern. Also es ist schwierig, aber für denjenigen, der jetzt kommt, der sieht es ja dann im Endeffekt, was er zu machen hat.
Würdest du, Stefan, da mitgehen mit dem, was Sebastian sagt, jetzt erstmal vielleicht eine interne Lösung oder glaubst du, dass Markus Krösche schon jemanden präsentieren kann jetzt in Kürze?
So kurzfristig wird, glaube ich, schwierig, wird wahrscheinlich einen Übergang erstmal geben. Was ich charmant finden würde, wäre Marco Rose bei Eintracht Frankfurt, auch mit der Art und Weise, wie er spielen lässt, in Gladbach, in Dortmund oder auch bei Leipzig. Das würde wahrscheinlich passen. Aber Armin hat ja vollkommen recht, erstmal die Stabilität und die Sicherheit wiederholen und hinten erstmal gut stehen und dann darüber hinaus auch das Spektakel vielleicht irgendwann mal wieder offensiv anbieten. Aber ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch viel mit den Spielern zu reden. Ich glaube, das ist das A und O, um herauszufinden, wer ist auch bereit, in so einer Phase auch jetzt da auch mitzuziehen und mitzugehen.
Alfred, dein Kollege, dein lieber Kollege Walter Straten hat heute geschrieben, es gibt so viele Gerüchte und hat eben auch Xavi Alonso nicht ganz hundertprozentig ernsthaft damit ins Spiel gebracht oder doch? Also ist das eine realistische Überlegung, dass der wieder in die Bundesliga zurückkehrt und dann zur Eintracht Frankfurt geht?
Also das Gerücht gibt es ja sicherlich, sonst hätte Walter Straten darüber nicht berichtet, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Er ist erstmal so knapp nach Real Madrid sofort zu Frankfurt zu gehen. Und ich weiß auch nicht, ob Frankfurt der Verein ist, den sich Alonso jetzt vorstellt. Schon ist es sehr spannend, was Alonso jetzt machen wird, ganz klar. Aber ob das Eintracht Frankfurt ist, ist, naja, ich bezweifle es.
Was glaubst du denn, wer da kommen könnte? Also Edin Terzic zum Beispiel ist ja auch noch verfügbar, ist auch einer, der auf dem Markt ist. Du hast Marco Rose genannt. Also es sind ja ein paar große Trainernamen verfügbar.
Roger Schmidt theoretisch auch.
Also der ist ja jetzt Berater
irgendwie in Japan. Wir vermuten mal, dass er eine Klausel hat, wenn wirklich ein guter Verein kommt, wo er Lust hat, den zu übernehmen, dass er da wieder rauskommt. Aber ich glaube, entweder suchen sich wieder einen jungen Trainer, also wo
welchen Vorschlag?
Bitte?
Welchen Vorschlag? Einen jungen Trainer hätte ich einen Vorschlag.
Ja, bitte.
Sandro Wagner ist auch frei.
Ja, Sandro. Das kann ich mir jetzt, glaube ich, nicht. Aber ist ja, wir können das. Aber also entweder macht Markus Krösche das so wie mit Dino Topmöller und sagt, okay, ich habe weiterhin Einfluss auf den jungen Trainer und kann den sozusagen mitführen und wir machen das gemeinsam, diese Ausrichtung kaufen, verkaufen. Wenn er jetzt einen erfahrenen Trainer holt, also jetzt rein theoretisch kommt jetzt ein Roger Schmidt, rein theoretisch zu Eintracht Frankfurt, der kommt ja nur, wenn er sagt, pass auf, die Probleme sind ja offensichtlich. Wenn ihr mir nicht versprecht, ich sage euch jetzt drei Namen, von denen kommen sicher zwei für die Defensive. Und das schreibe ich hier auf gar keinen Fall. Weil das macht ja für einen Trainer überhaupt keinen Sinn, mit der Defensive in die Saison oder darüber hinaus zu gehen. Weil die Probleme sind ja da. Und andersrum kommt jetzt ein gestandener Trainer, wird der Markus Krösche auch nicht mehr so den Einfluss haben, wie er ihn jetzt hat, wenn er die Spieler verkauft, wird ihm Roger Schmidt und andere Trainer auch sagen, Moment mal, wenn du den verkaufst, dann kriege ich aber auf jeden Fall einen potenziell gleich guten, vielleicht für ein bisschen weniger Geld, damit ich meine Mannschaft zusammenhalte. Also das ist ja, also ich glaube an einen erfahrenen Trainer, das ist jetzt meine Meinung, aber jetzt, we will see.
Was würdest du empfehlen, einen erfahrenen? Oder
ich habe es doch gerade gesagt.
Ja.
Ich habe doch den Namen genannt.
Marco Rose. Das ist sozusagen ein...
Du musst aufpassen.
Ja, ich habe ja aufgepasst. Ich habe den Namen ja gehört.
Das ist einfach so.
Ja, aber es geht um die generelle Herangehensweise. Nur weil dir jetzt Marco Rose eingefallen ist, reicht ja noch nicht als Expertise.
Ja, aber so wie du eben warst, du spielst die Eintracht Frankfurt gerade Fußball so. Boah. Das reicht nicht. Ich habe doch gesagt, Marco Rose.
Muss ich mir das Woche für Woche antun?
Er hat eine sehr gute Arbeit wirklich geleistet bei Borussia Mönchengladbach, auch in Dortmund, finde ich, und auch in Leipzig. Und die Spielweise, die er spielen lässt mit dem Material, was er hat, ist absolut in Ordnung. Und das findet er ja eigentlich bei Eintracht Frankfurt vor. Da ist ja eine Qualität.
Hat Krösche eigentlich Marco Rose zu Leipzig geholt?
Das musst du den Stefan fragen, der ist unser Experte, der weiß sowas.
Könnte so. Sag ich dir nächsten Sonntag.
Das reicht nicht, Stefan!
Das reicht nicht. Hat er nicht.
Nee?
Nö, ich spekuliere jetzt.
Okay.
Ja? So, sind wir jetzt durch?
Guck mal, die Kollegen.
Aber egal.
Hat er? Ich glaube ja. Aber,
hat er? Ja, meine ich auch.
Aber mit Sandro Wagner, ja, ich finde die Idee ja sehr charmant, aber wenn wir wissen, wie Sandro Wagner mit Augsburg gespielt hat, also wirklich alles nach vorne und nach hinten,
ziemlich Harakiri,
nach hinten,
ne?
Überhaupt nichts. Also wenn er sich nicht 180 Grad andersrum entscheidet für wir sichern jetzt erstmal das Tor ab, also sicherlich spannender Name, aber jetzt für den Zeitpunkt und für die Situation vielleicht nicht ideal. Also jetzt meine Meinung.
Es ist ja auch so bei Eintracht, Armin, letztlich ist die Erwartungshaltung, die man da hat, natürlich aus diesen Wahnsinnsjahren, die es gab, irgendwie erwachsen. Vielleicht auch fast ein bisschen too much für das, was du immer wieder abgeben musstest. Du kannst dich ja als ehemaliger Trainer auch da reindenken, was das immer bedeutet, wenn du deine besten Spieler abgibst. Mamouche damals in der Winterpause und. Also alles Weltspieler. Was das bedeutet. Wolltest du noch mal alte Wunden aufreißen, Sebastian? Nee,
was wollte er sagen?
Er hat irgendwas mit Würz und Köln gesagt, aber das tut jetzt gar nichts zur Sache. Jetzt nicht dazwischen reden, Stefan.
Ja.
Wenn Erwachsene sich unterhalten, bitte. Das ist also, ja.
Heute scharf geschossen hier. Ja.
Aber voller Sympathie.
Ja, hoffe ich, von meiner Seite auf jeden Fall.
Das weiß ich ja. Aber ist die Erwartungshaltung vielleicht auch zu hoch gewesen?
Ja, die haben sie.
Dino Topmöller, ich meine, das ist ein bisschen vorhin angesprochen worden, auch von Sebastian.
Das ist ja immer so. Wenn du natürlich dann performst, das haben sie ja die letzten Jahre, haben ja wirklich unheimlich erfolgreich gearbeitet, haben sie das geschaffen, dass dann die Erwartungen natürlich höher sind. Die müssen auch höher sein, weil du natürlich ein ganz anderes Gehaltsbudget hast. Also Eintracht ist schon jetzt mit oben dabei, was die Gehälter anbelangt und auch die Beträge anbelangt, wo sie auch investieren. Sie haben auch für Wahi zum Beispiel jetzt gar nicht funktioniert, hat 25 Millionen seinerzeit bezahlt. Das muss man erstmal bezahlen können. Von daher, die Ansprüche sind höher und das haben sie sich selber geschaffen. Die Schwierigkeit ist immer, das zu halten. Ja, und da haben wir ja schon viele gesehen, die zeitlang da oben sind. Und dann ist die Gefahr natürlich groß, wenn die Kosten natürlich dementsprechend oben sind und du performst dann ein, zwei Jahre nicht, dann hast du wieder ein Problem. Das ist sehr oft der Fall. Es war bei Schalke so, bei Bremen so und so weiter. Und die Gefahr haben sie natürlich auch immer. Aber das ist etwas, wo ich sage, erarbeitet den tollen Erfolg, den sie haben. Und die Erwartungen wachsen und dann musst du schauen, dass du nicht viel Fehler machst.
Und es hat kaum 10 Minuten gedauert übrigens, dann haben die Kollegen schon rausgefunden, dass also Krösche Rose damals nicht geholt hat.
Nicht.
Oh, jetzt werde ich aus der Regie auch noch angeschimpft. Das reicht nicht nur, dass Stefan mir das Leben schwer macht, sondern nein, also die Kollegen haben gesagt, da war Krösche schon in Frankfurt.
Okay,
also
Rose, da habe ich doch gesagt.
Ja, du hast... Du hast auf Rot getippt und hast in dem Fall mal recht gehabt. Ja, einfach dafür. Mut zum Risiko. Ja, so ein gewisser Zock. Ja.
Du bist jetzt durcheinander, oder?
Nee, gar nicht. Ich überlege nur, wie weit ich gehen kann und ab wann es wirklich für mich gefährlich wird mit dir. Ich will ja nächsten Sonntag wieder hier mit dir sitzen. Ganz fröhlich. Ich mit dir.
Du auch?
Ich auch. Ja.
Sollen wir?
Weiter. Ja.
Was ist denn mit einem Namen wie Jaisle zum Beispiel? Ja? Auch ein junger Trainer, der in Österreich war, in Saudi-Arabien war, auch so aus dem RB-Kosmos kommt. Kannst du dir sowas vorstellen, Sebastian?
Boah, ich habe jetzt mal so eine Gehaltsliste gesehen, was die verdient haben. Also der kommt ja von 10 Millionen, würde ich mal sagen. Mehr oder weniger netto. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Krösche annähernd daran kommt. Und wenn der wird ja auch dahin gegangen sein, nicht wegen des sportlichen Angangs, sondern weil er da sehr, sehr, sehr viel Geld verdient hat. Aber vielleicht, wenn ihn eine sportliche Herausforderung reizt und Frankfurt, ich finde, das ist ein cooler Verein. Also mit all dem, was sie machen, trotz allem. Und er sagt, okay, ich mache es für ein Viertel oder sowas plus minus, dann finde ich den Namen cool. Aber der kommt halt von einem Niveau. Donnerwetter.
Also ich finde halt gut, wenn man als junger Trainer, und der war ja auch erfolgreich in Salzburg, und das etliche Vereine hätten ihn ja haben wollen, wenn ich dann nach Saudi-Arabien gehe, da stimmt irgendwas auch nicht. Also wenn ich nur ums Geld nach Saudi-Arabien gehe. Also von daher hätte ich mir schon gewünscht, dass er mit seinem Ehrgeiz einen europäischen Club trainiert und nicht in Saudi-Arabien um Geld nachgeht.
Was denn meine Meinung. Was denn mit dir, Armin?
Für was? Ja, um Gottes Willen. Ja. Ich habe es gern gemacht, aber es langt dann auch nach 30 Jahren Trainer.
Naja. Wie ist das, wenn du als Mannschaft dann so eine Nachricht irgendwie bekommst? Es soll auch so sein, dass die Mannschaft überrascht wurde von dieser Sky-Meldung letztlich. Packt dich das dann irgendwie vielleicht doch an der Ehre, dass du den Trainer im Stich gelassen hast, dass du da nicht so performt hast, wie du das als Spieler, als Truppe eigentlich erwartest von dir selbst?
Also ich glaube, dass eine große Anzahl der Spieler wirklich enttäuscht ist und auch traurig. Einige freuen sich, die vielleicht nicht so berücksichtigt wurden. Aber ich glaube, dass sie schon eher tendenziell enttäuscht und traurig sind. Aber das haben sie auch mit verbockt. Also es ist ja nicht nur Dino Toppmöller, sondern das fällt dann auch auf die Spieler zurück. Mhm. Schwierige Situation. Ich habe mich mit dem Armin kurz in der Pause unterhalten. Ich bin mir aber sicher, dass Dino Toppmöller seinen Weg gehen wird, weil ich finde ihn unfassbar gut als Trainer. Ich finde ihn sympathisch. Auch die PKs, die er immer gegeben hat. Das war jetzt seine erste Station und er wird seinen Weg mit Sicherheit weitergehen.
Man hat ja auch nicht das Gefühl, wenn man die Spiele sieht, klar, wir haben über die Gegentore gesprochen, dass da etwas auseinandergerissen ist, auch mit der Mannschaft. Die hat ja performt. Also die Tore, die werden ja nach wie vor geschossen, wenn mir die Statistik gehört. Zweit erfolgreichste Offensive. Also das im Prinzip, es funktioniert ja einiges. Also er kommt ja auch an. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Tischtuch oder irgendetwas zerschnitten wäre.
Ja, sehr gut. Danke. Jawohl, da haben wir 3 Euro wieder.
Da fängt ein Satz an und dann weiß man, da kommst du nicht mehr raus.
Ist es denn jetzt so, würdest du sagen, diese Defensivthematik musst du mit neuen Innenverteidigern oder mit einem weiteren Innenverteidiger, du hast gesagt, da ist es nicht richtig ersetzt worden, lösen oder was würdet ihr sagen, was muss am Transfermarkt geschehen, um dann einem neuen Trainer, wer auch immer das sein mag, eine Mannschaft zu geben, mit der du stabiler spielen kannst?
Na, ich glaube schon, dass hinten was notwendig ist, ja, egal ob sie Dreierkette spielen oder eben auf Viererkette spielen. Und das auch auf der 6, da gebe ich Stefan absolut recht, auf der 6 auch jemand geholt werden muss, der das Ganze ordnet. Ich glaube, da sind sie auch nicht geordnet. Und das sind die 2 Positionen, wo ich sage, im Normalfall würde ich die dazu holen.
Aber es ist ja schwierig im Winter jemanden zu kriegen, der dir wirklich gleich weiterhilft, oder?
Ja gut, du hast ja keine Winterphase oder sonst was, du bist ja ständig im Prozess. Wenn du jemanden holen willst, dann weißt du immer, ob du jemanden holst. Natürlich ist es schwierig, weil im Winter kein Vertrag ausläuft. Aber die haben ja vorher schon geschaut. Ich bin mir sicher, dass sie auch wissen, wen sie vielleicht im Sommer als Innenverteidiger holen wollen oder wen sie im Sommer als Sechser wollen. Ja, und dann könntest du ihn vielleicht im Winter auch holen. Das kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber
Die Möglichkeit besteht. Du musst die Achse wieder stark machen. Also es fängt bei der Torhüterposition an. Da musst du dich festlegen und sagen, du bist definitiv meine Eins, jetzt nicht wieder zurückrudern. Und dann brauchst du das Zentrum. Ja, aber Zentrum. Wer ist es
denn? Santos oder Zetterer?
Ja, das muss ja der neue Trainer Marco Rose denn entscheiden. Ich würde ganz ehrlich, um deine Frage zu beantworten, ich würde gefühlt auf Zetterer zurückgehen. Ja,
würde ich auch machen. Also ich muss sagen, Effi, ich bin auch der Meinung, Marco Rose wäre für mich auch, jetzt derjenige.
Ja. Mensch, also ihr zwei, hä?
Können wir
also
beschließen.
Dass wir, ja.
Können wir jetzt bestimmen?
Ja, das Problem ist ja, wenn wir was sagen, dann wird es so nicht gemacht. Ist gar nicht gut für Marco Rose, das ist wahrscheinlich, dass wir sagen, der ist gut.
Na gut, also bevor wir jetzt hier uns im Kreis drehen, würde ich sagen, schauen wir mal auf einen anderen Verein, auf den BVB. Auch da war Marco Rose ja schon mal Trainer. Und da ist die Situation tabellarisch, punktemäßig echt okay, aber so richtig glücklich sind sie nicht, die Fans, mit den Auftritten. Auch dieses 3:2 durch einen späten Elfmeter gibt den Kritikern nicht Hoffnung, dass irgendwann der große spielerische Glanz zurückkommt.
Der Signal Iduna Park wird zum Tollhaus. Emotionale Bilder am Samstag aus Dortmund. Der Last-Minute-Treffer zum 3:2 durch Emre Can beschert dem BVB beim Besuch des Bundeskanzlers eine fast perfekte englische Woche. 7 Punkte aus 3 Spielen.
Dass du dann am Ende hier das Ding ziehst, das bedeutet, die Mannschaft hat trotzdem den Willen, den Glauben. Das haben wir jetzt gegen Frankfurt auch geschafft, in der Nachspielzeit das Ding nochmal auszubügeln.
Dass die Schwarz-Gelben dieses späte Erfolgserlebnis aber noch brauchen, haben sie sich selbst zuzuschreiben. Die Kovac-Elf verspielt wie schon im Hinspiel eine 2-Tore-Führung gegen die Kiezkicker. St. Pauli macht aus einem 0:2 ein 2:2. Der BVB beweist dann zwar Moral, zeigt aber auch, dass man Spiele, die man eigentlich im Griff hat, nicht sauber zu Ende spielt.
Wir müssen weiterhin auf dem Gaspedal bleiben. Das ist der springende Punkt. Und da denke ich mir, hätten wir auch noch aktiver sein können.
Neben den immer wiederkehrenden Blackouts innerhalb einer Partie gibt der BVB spielerisch erneut kein gutes Bild ab. Dortmunds Fußball unter Kovac bleibt ergebnisorientiert, bietet aber wenig Raum für Spektakuläres.
Das ist das, was wir verbessern müssen, denn dass wir gute Fußballer haben, weiß ich, aber im Moment haben wir einfach zu viele Abspielfehler, zu viele Unsauberkeiten in unserem Spiel.
Die beste Bilanz zu diesem Zeitpunkt seit 7 Jahren, nur eine der vergangenen 26 Bundesliga-Partien verloren und zu Hause noch ohne Niederlage. Die Statistiken stimmen, aber mal Hand aufs Herz. Dortmunds Seele sehnt sich nach Show. Wann kommt endlich wieder der Zauber zurück?
Das ist so genau dieser Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite die Zahlen passen, die Tabellenposition passt. Aber irgendwie gehen sie, die Fans, nicht immer glücklich aus dem Stadion. Was muss da passieren, damit auch mal wieder spielerisch überzeugende Leistungen kommen?
Nico hat es ja gerade sehr gut zusammengefasst. Sie sind halt nicht sauber in ihrem Spiel und machen unfassbar viele einfache Fehler, auch im Spielaufbau. Und vielleicht musst du auch mal appellieren an die Spieler, eben dem Publikum auch zu zeigen, wo es drauf ankommt in einem Fußballspiel. Also wir haben gerade gesagt, wenn du einen Adeyemi siehst von der Körpersprache, einen Girassi, die haben ja alle eine Top-Qualität. Nur du musst das halt auf Strecke bringen. Und da reagiert übrigens Nico dann knallhart und setzt sie dann auch mal auf die Bank. Tut mit Sicherheit einer Mannschaft auch nicht gut, weil die muss sich auch finden und muss eigentlich eingespielt sein. Aber im Endeffekt unterm Strich steht eine tolle Saison, Stand jetzt. Sie sind in der Champions League, werden sie sich qualifizieren, davon bin ich überzeugt. Und Nico macht einen tollen Job. Der Zauber. Wann haben sie denn mal richtig gezaubert in den letzten Jahren? Sie haben immer gut gespielt, auch in der Champions League, bis ins Finale vorgedrungen, aber Zauber kann ich mich jetzt nicht so erinnern beim BVB in den letzten Jahren. Immer gut, aber kein Zauber.
Dass der Wunsch aber da ist nach mehr Glanz, ist ja verständlich.
Klar, ne? 80.000, die wollen natürlich auch ein bisschen besser unterhalten werden, aber ergebnisorientiert ist ja nichts Negatives. Also jeder Trainer wird sagen, ergebnisorientiert ist ja das Erste, was ich erreichen will. Und ohne den ergebnisorientierten Fußball von Niko Kovac wäre der BVB heute nicht in der Champions League, das muss man mal sagen. Mhm. Denn in der letzten Saison, die ihn da noch hinzuführen, war ja auch nicht glanzvoll, aber es war ergebnisorientiert. Und
Komm, wir gucken mal ein paar Szenen an aus dem Spiel. Das Foul von Schlotterbeck früh in der ersten Hälfte. gab die gelbe Karte, Stefan.
Ja. Fehler? Man hätte auf jeden Fall rot geben können in diesem Zweikampf, weil der Ball ist hier weg und dann geht er in den Zweikampf. Man redet immer vom Trefferpunkt und von der Dynamik in dieser Situation. Schlotterbeck weiß, der Ball war weg. Hier, er kommt nicht mehr hin und geht voll drauf. Dementsprechend ist das eine Fehlentscheidung gewesen. Hätte rot geben müssen.
Also aus deiner Sicht rot. Armin, gehst mit?
Ja.
Also da hat der BVB dann Glück, dass sie zu elft auf dem Feld bleiben. Und wir hören den Trainer von St. Pauli, Blessin, der natürlich diese Situation auch angesprochen hat in der Pressekonferenz.
Auch die Situation außen mit Schlotterbeck, wo er dann in den Zweikampf reingeht. Da ist alles gegeben von den Punkten. Spielt den Ball nicht knöchelhoch. Also im Normalfall ist der Fuß dann auch ab und dann spricht man dann drüber, dass, glaube ich, nach einer Viertelstunde es eine rote Karte ist.
Absolut.
Warum reagiert man dann nicht? Also warum ist das keine klare Fehlentscheidung? Warum... Weiß ich verstehe es dann nicht. Ich verstehe dann irgendwie, wenn man die ganze Diskussion immer hat, wir haben hier Sendung um Sendung drüber gesprochen, Trefferbild oberhalb des Schuhs, auf dem Knöchel, mit der Sohle und. Ich kann es irgendwie
nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Weil da kannst du den Knöchel gebrochen haben und dann fällst du ja aus. Also das wollte er natürlich nicht, um Gottes Willen, bin ich mir sicher, er wollte den Ball treffen, aber er hat ihn halt nicht getroffen. Er hat ihn halt nicht getroffen und dann ist es eine klare rote Karte. Und es muss doch dann, wie viele Leute hocken da rum, die da zuschauen und sehen das nicht. Also das ist mir ein komplettes Rätsel und das war eine Viertelstunde. Ich kann den Trainer von St. Pauli total verstehen. Eine Viertelstunde spielst du dann mit 10 gegen 11
ja.
Und passiert nichts.
Passiert nichts und so... geht dann der BVB in Führung in der 46. Minute durch Jule Brandt. Stefan Adeyemi auf der rechten Seite und dann...
Das ist ja seine große Qualität, wenn er im 1-1 ist, den Ball einfach ganz einfach vorbeizulegen, Tempo anzuziehen, kommst du nicht mehr hinterher, hat den Vorteil, gibt ihn in die Mitte und Jule Brandt steht da. Die Pauli-Spieler vorne am ersten Pfosten hätten den natürlich verteidigen können. Aber Jule läuft dann auch einfach durch und hält den Fuß hin. Entscheidend war dieser Tempo oder diesen Antritt von Adeyemi, der das Spiel dann verändert. Ja.
Ja, das war das 1-0 und das 2-0 kam dann in der 54. Minute, war dann Adeyemi selbst. Auch das wollen wir uns anschauen. Und die Frage, die sich ja, super Pass und dann auch Silva, der den noch gut rüberlegt. Okay. Aber die Frage ist, wenn du dann eben führst, 54. Minute, 2-0 führst, warum schaffen sie es dann nicht, den Gegner, der ja unten drin steht in der Tabelle, der qualitativ natürlich nicht so besetzt ist wie die BVB-Mannschaft, warum schaffen sie es nicht, das zu verhindern, dass die ins Spiel zurückkommen?
Die Frage ist ja, dann will ich nur noch das Spiel kontrollieren und mit 2-0 nach Hause gehen oder versuche ich aufs Dritte zu gehen? Du kannst dir aber ein Tor fangen. Das 2-1 war eine Standardsituation, das 2-2 war fast ein Tor des Monats. Mhm. Das passiert denn mal in so einem Spiel. Aber Dortmund sollte eigentlich aufgrund der Qualität, die sie haben, das Spiel runterspielen, ohne Spektakel und 2-0 nach Hause gehen.
Was St. Pauli gemacht hat mit den beiden Toren, das gucken wir uns gleich an nach einem kurzen Hinweis von unserem Sportwettpartner. Also in wenigen Augenblicken geht es hier weiter bei uns im Doppelpass. Bis gleich. Zurück beim Doppelpass. Wir sind in diese kurze Pause gegangen beim Stand von 2-0 für den BVB. Und Armin, du hast vorhin, als der Beitrag lief, schon gesagt, ja gut, die Tore, und Stefan hat es ja gerade auch gesagt, die fallen auch nicht immer so von St. Pauli. Schön waren die Saints 2-1 in der 62. Minute mit dem Kopfballtor. Da gab es nichts zu halten für Kobel. Und dann ist die Frage, passiert was dann nach so einem Rückschlag in der Mannschaft vom BVB, deiner Beobachtung nach?
Ja, nicht nur beim BVB, sondern eben auch bei St. Pauli passiert auch was. Ne?
In die positive Richtung, ja.
Die haben den Anschlusstreffer gemacht und die anderen haben nur noch ein Tor Vorsprung. Da passiert psychologisch natürlich bei beiden Mannschaften was. Ja.
Und das 2-2 können wir uns auch noch anschauen, Stefan.
Ja, wunderschönes Tor. Also den trifft er nicht immer so.
Ja.
Gute Flanke gewesen, schön mit der Innenseite oder Freistoß, schön mit der Innenseite rein gelöffelt, mehr oder weniger. Ein tolles Tor. Da ist Jones nachher derjenige, der dann leider den entscheidenden Elfmeter dann verursacht.
Vor allem auch tatsächlich dann zwei Standardsituationen. Man muss ja dann auch sagen, also Armin hat ja eingangs gesagt, es ist die Konkurrenz, die Bayern so enteilen lässt. Die St. Pauli lässt sich selten herspielen, auch von Dortmund nicht. Und insofern haben sie das gestern auch wieder unter Beweis gestellt, dass sie da konkurrenzfähig sind, auch wenn sie ganz hinten stehen.
Und dann willst du natürlich einen Punkt mitnehmen aus Dortmund, was dann ein Erfolg wäre für St. Pauli. Aber dann gibt es eben diese Szene, wo der Schiedsrichter erst auf Freistoß entscheidet, weil er selbst das Gefühl hat, dieses Foulspiel war außerhalb. Letztlich weiß ich gar nicht, ob man es hundertprozentig sehen kann. Du als Trainer ärgerst du dich, dass jemand so hingehst, oder?
Da rennst du, da spielst du 94. Minute, da bist 2-0 hinten, holst 2-2, freust dich wie ein Schneekönig und dann macht er so ein dämliches Foul. Also das braucht er einfach nicht machen. Wieso rennt er da hin? In einem Tempo rennt er da hin. Ob es dann ein Strafraum war oder nicht, ist natürlich auch noch Pech, kommt auch noch dazu. Aber ist so ein dummes Foulspiel, da wirst du ja wahnsinnig, wenn du draußen sitzt. Da wirst du blöd.
Was seht ihr das, dass das innerhalb war? Also wo? Also ich finde es unglaublich schwierig in dieser Dynamik, das dann da zu entscheiden, ne?
Ja gut, das hat er dann der Video, das hat er dann angeschaut.
Also ja schon, aber er hat ja vorhin auch das Foul vom Schlotterbeck auch nicht gesehen.
Ja,
der war gut.
Der war nicht schlecht. Ja.
Also Bayer macht das natürlich schlau, weil er den linken Fuß nimmt. Es gibt auch Spieler, die den Ball mit rechts und dann wäre nämlich aus dem Strafraum raus. Hier ist der Kontakt, der ist am oder im Strafraum. Aber warum geht der überhaupt dahin? Also der läuft ja mehr oder weniger zur Eckfahne. Den lasse ich einfach laufen und stell ihn.
Ja.
So.
Wahrscheinlich. Ja, trotzdem, faul im Strafraum ist ja immer ein Elfmeter. Ne?
Also danke für den Hinweis.
Ja. So teuer. Soll ich dir was geben? Ich gebe dir was.
Hast du nichts mehr?
Ich mach das für einen.
Also Stefan hat auch nichts mehr.
Also das ist wirklich
alles weg.
Halt mich zurück.
Jetzt. Ja, nein, aber ich will sagen, ich.
Solche das ist Szenen, einer zu viel.
Das macht nichts.
Ich finde die Regel da.
Gib dir einen zurück.
Einen, das sind zwei.
Ich mache aber lass nur den unteren Fall.
Ja, so machst du das.
So mache ich das. So, das sind die 3 Euro vom Alfred und ich habe irgendwie jetzt Plus gemacht. Wie auch immer ich das gemacht habe. Das egal.
Also ich finde die Regel etwas ungerecht da, denn 94. Minute, da 11 Meter. Es ist ja überhaupt keine Torchance. Es ist ja überhaupt keine Gefahr. Der Spieler läuft weg vom Tor. Natürlich ist der Abwehrspieler Riesenfehler, da hinzugehen. Mhm. Aber es ist keine Torchance. Es
Nein,
ich habe keine Lösung. Ich wollte nur sagen, ich finde es ungerecht.
Also wir haben ja mal diese Schiedsrichterschulung vor der Saison. Ja. Das ist tatsächlich mal diskutiert worden, ob solche Szenen, die jetzt überhaupt nicht torrelevant sind, also 0,0. Es gibt ja auch Handspiel irgendwie in so einer Ecke an der Auslinie, wo der Ball dann irgendwie an die Hand rum und dann gibt es auf einmal in der 80. Minute 11 Meter und eine Mannschaft verliert das Spiel völliger. Also ob man da nicht sagt, okay, jetzt wirklich nur bei, dann haben wir natürlich wieder die nächsten Diskussionen, welche Szene ist torrelevant. Ich wollte nur sagen, dass die Schiedsrichter das tatsächlich mal intern diskutiert haben, ob das, wenn es überhaupt nichts mit dem Tor oder dem Torschuss zu tun hat, ob das wirklich 11 Meter sein muss.
Ja. Ruth hat die Reaktionen dazu, ne?
Ja, und es verwundert jetzt natürlich auch nach eurer Diskussion nicht, dass das ein großes Thema danach auf der Pressekonferenz war. Und dass beide Trainer sich da sogar relativ einig waren, dass diese Szene tatsächlich etwas kurios ist und natürlich auch sehr glücklich dann. Also Alex Bersin natürlich vom FC St. Pauli sagt, er kann das gar nicht verstehen, ärgert sich wahnsinnig. Hören wir da mal rein.
Wenn man durch so ein Tor verliert, ist es umso bitterer. Sollen wir mal einmal dann sagen, ob das jetzt auf der Linie war oder nicht. Ich habe keine Kameraeinstellung gesehen, wo man das dann so belegen kann. Und deswegen schmeckt es natürlich umso weniger. Dann auch waren ein paar Situationen, jetzt kann man natürlich sagen, schlechter Verlierer. Aber so in unserer Situation, spielentscheidende Situationen, Szenen, wo man dann einfach drüber nachdenken muss.
So, und jetzt könnte man annehmen, Niko Kovac nimmt das dankend an und auch relativ nüchtern im Sinne von, okay, war ein Foul, wir machen den Elfmeter, Emre Can verwandelt und wir nehmen den Sieg mit. Aber hören Sie mal rein, wie Kovac reagiert.
Ich war erst einmal überrascht, dass es überhaupt einen VAR-Einsatz gab, weil aus meiner Perspektive, wir sind zu weit weg. Ich sehe zwar, dass es ein Foul ist, aber ich kann nicht sehen, wo die Linie ist. Es ist definitiv zu weit. Deswegen war ich selbst überrascht. Ich habe es mir nach dem Spiel dann mal auch angeschaut. Ja, es ist... Ich bin der Glückliche, er ist der Traurige. Das kann ich total nachvollziehen. Wenn ich in seiner Situation wäre, hätte ich es genauso gesehen. Es ist so, wie es ist.
Ja, so ist das dann eben manchmal, wie sich die Spiele entscheiden. Aber doch eine interessante Antwort von Niko Kovac, oder?
Fair. Ja, finde ich auch, oder?
Fair. Absolut, so ist er halt.
Absolut. Und in dem Fall ist er der Glückliche mit seiner Mannschaft, weil Emre Can dann diesen Elfmeter nicht nur nimmt, sondern auch verwandelt und der BVB gewinnt, spät gewinnt. Ich bin eingestiegen, Stefan, in dieses Gefühl, wie gehst du dann nach Hause als BVB-Fan? Jetzt hast du den Dreier doch noch, aber irgendwie, so die letzte Überzeugung fehlt wahrscheinlich
gerade. Ja, aber wichtig war ja jetzt erstmal unterm Strich der Sieg und diese drei Punkte, um die direkte Qualifikation für die Champions League zu schaffen. So, das steht erstmal über allem. Einen Sieg mitzunehmen in die schwierigen Wochen jetzt mit Champions League. Das sind auch nochmal zwei schwierige Aufgaben, die sie vor der Brust haben, auch wichtige Aufgaben, denn tut ein Sieg immer gut. Mhm. Und Ottmar Hitzfeld zum Beispiel hat oft gesagt früher, ich liebe diese Arbeitssiege, wo man wirklich hart und lange für arbeiten muss, dass man als Sieger vom Platz geht. Er mochte nie diese 4, 5-0, 6-0, weil wir dann nie an die 100% gegangen sind. Und ich glaube, das tut der Mannschaft eigentlich gut. Dortmund kann mehr. Dortmund muss auch das Spiel gegen Pauli dominieren und klar gewinnen. Aber Pauli hat es auch gut gemacht, das muss man auch mal sagen, dass sie es richtig gut gemacht haben. Aber du bist als Sieger vom Platz gegangen und das ist einfach wichtig für die nächsten englischen Wochen.
Ja, eine Sache vielleicht noch, die Gleichen haben ja vor einem Jahr da auch gestanden. Und da waren sie Zehnter mit 25 Punkten am 18. Spieltag. Deswegen glaube ich, sind alle super happy. Drei Punkte in der 94. oder nicht, ist denen auch völlig egal. Ja.
Okay, also das zum BVB und eine Info habe ich gerade bekommen. Es soll Dennis Schmidt, Trainer der zweiten Mannschaft bei Eintracht, mit Alex Meyer erstmal übernehmen. Ob das so kommt, werden wir vielleicht noch lösen in der Sendung. Wir sind noch auf der Suche nach Reaktionen von der Eintracht und sprechen gleich nach einer Pause über einen Trainer und einen Verein, wo Unruhe reinkam. Lukas Kwasniok in der Kritik. Jetzt mit dem Sieg gegen Mainz sieht es beim 1. FC Köln wieder ganz anders aus. Das gleich und jetzt viel Glück beim Gewinnspiel. Ich drücke Ihnen die Daumen. Willkommen zurück beim Sport 1 Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Viel passiert heute im Laufe dieser Sendung. Dino Topmöller ist nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt und Ruth gibt uns mal einen kleinen Abriss. Jetzt ist es auch vom Verein offiziell bestätigt worden.
Ganz genau, jetzt ist es offiziell, deswegen bin ich auch gerade auf der Internetseite der Eintracht. Da gibt es einige Statements dazu, vor allem auch von Markus Grösche, der da sagt, unserem Anspruch als Eintracht Frankfurt für einen dynamischen, aggressiven und kompakten Fußball zu stehen, sind wir in dieser Saison bislang nur unzureichend gerecht geworden. Man bedauert diesen Schritt, aber die rückläufige Entwicklung sieht man da eben als Grund. Und Dino Topmöller sagt selbst, er hätte eigentlich wirklich gerne mit der Mannschaft weitergearbeitet. Ich lese da zwischen den Zeilen schon raus, dass ihm das ein wenig wehtut, dass man sich jetzt trennt. Denn er hat eine erfolgreiche Zeit mit der Mannschaft erlebt und blickt da gerne darauf zurück. Er wünscht der Eintracht ruhigere und vor allem erfolgreichere Zeiten. Und wie ihr das schon vermeldet habt, Dennis Schmidt und Alexander Meyer übernehmen interimstechnisch. Die werden auch beide in der Champions League schon an der Seite stehen. Und wir haben mit der Eintracht telefoniert und da wurde uns gesagt, gestern ist also tatsächlich erstmal ein Treffen gewesen, wo man das Spiel wirklich analytisch aufgearbeitet hat. Heute Morgen ist die Entscheidung gefallen, dass man sich von Dino Topmöller trennt und dass man jetzt interimstechnisch mit Schmidt und Meyer in die Champions League geht.
Also haben wir da jetzt Klarheit das ist zumindest mal, wie die Eintracht in die kommende Woche geht. Und das Champions League-Spiel mit Dennis Schmidt und Alex Meyer. Und was dann für Namen kommen, werden wir abwarten müssen. Wir kommen zu einem Verein, wo auch ein Trainer irgendwie unter Druck kam. Lukas Kwasniok beim 1. FC Köln, 8-mal in Folge nicht gewonnen. Es gab so ein paar Nebengeräusche, aber letztlich ist dann gestern so eine Art Befreiungsschlag gelungen durch den Sieg zu Hause gegen Mainz.
Lukas Kwasniok konnte es fast nicht mehr mit anschauen. Für den Kölner Trainer ging es nicht nur um 3 Punkte, sondern auch um den eigenen Job. Der Abpfiff wird herbeigesehnt, herbeigeschrien. Und seine Erleichterung lässt sich mit Händen greifen. Der Sieg gegen Mainz bringt den FC ziemlich weit weg von der Abstiegszone. Und Kwasniok ist erstmal aus der Schusslinie. Doch nach zuletzt 8 Spielen ohne Sieg war der gute Saisonstart vergessen, die Geduld vieler Fans zu Ende und Kwasniok's Kredit fast aufgebraucht.
Kwasniok, dieses Jok ist türkisch, heißt Nein. Also offensichtlich gibt es da schon eine gewisse Kritik am Trainer.
Das ist eben der 1. FC Köln. Da ist alles etwas dynamischer.
Die Vorwürfe von Teilen des Anhangs, Kwasniok lässt Publikumsliebling El Malal nicht genug spielen und hätte angeblich auch Teile der Mannschaft verloren. Doch gegen Mainz treten der FC und Kwasniok als Einheit auf. Und weil Mainz die Unsicherheit der Gastgeber in der ersten Halbzeit nicht zu einer höheren Führung ausnutzen kann, packt Kwasniok sein Team bei der Ehre und Köln schlägt nach der Pause eiskalt zurück. Und versöhnt den kritischen Anhang.
Als wir nichts mehr zu verlieren hatten, haben wir ja, eine gewisse Wucht entwickelt. Das Stadion war ganz klar heute der spielentscheidende Faktor. Deswegen haben wir dann eher 12-11 gespielt. Deshalb an dieser Stelle ein Dankeschön ans Stadion, an die Süd und an die Mannschaft.
Kölns erster Dreier seit Anfang November bedeutet auch den ersten Sieg in der aktuellen Karnevalszeit und zählt damit gefühlt doppelt. 20 Punkte, Platz 10, eigentlich eine gute Bilanz für einen Aufsteiger.
Ich glaube, den Mutigen gehört die Welt und heute eben der Sieg und darüber freuen wir uns sehr.
Und plötzlich ist innerhalb einer Woche beim FC alles wieder gut. Da fragen wir, warum geht es in Köln eigentlich nie ohne Drama?
Darüber sprechen wir gleich. Ich werf mal für Lukas Kwasniok, für die Mutigen, denen die Welt gehört, 3 Euro hier ins Schweinchen. Machen wir gerne. Sebastian, du wohnst ja in Hörweite vom Stadion in Köln entfernt. Warum geht's da nicht ohne Drama und warum war die Situation jetzt doch schon so erhitzt? Weil rein tabellarisch als Aufsteiger standen sie ja auch vor diesem Spiel gegen Mainz jetzt nicht richtig schlecht da.
Ja gut, fing ja an mit den beiden Siegen, die ja wirklich super glücklich waren. Ne? Also im Pokal und erstes Saisonspiel, also eigentlich sind sie im Pokal raus und verlieren Spiel 1, dann durch wundersame Wandlungen sind sie im Pokal weiter und gewinnen das erste Spiel. So, dann geht es so weiter, ordentlicher Start. Alle super happy, so ist Köln. Ne? Also die nehmen einen auf mit Haut und Haaren. Mhm. Aber wenn es dann nicht läuft, spucken sie dann auch wieder auf den Bürgersteig. Das gehört auch zu Köln, zur Stadt. Lukas Kwasniok, ich glaube, ist ein sehr guter Trainer. Das hat er in Paderborn bewiesen mit seiner Spielweise. Deswegen ist er auch explizit logischerweise von Kessler ausgewählt worden, vorgestellt worden. Aber auch es ist sehr intern besprochen worden. Er kam ja nicht ganz unvorbelastet, Lukas Kwasniok. Da haben sie ihm gesagt, okay, all das, was dich begleitet hat, ne, also dass er auch mal ein bisschen länger ausgeht und was ja okay ist, seine Privatsache, dann haben sie ihm gesagt in Köln, okay, das muss hier enden, das muss in einem Rahmen bleiben. Dann gab es eben 2, 3 Geschichten, die dann aufgeploppt sind, auch in Köln, wo Thomas Kessler auch gesagt hat, ist nur so semi, gefällt mir eigentlich nicht. Und zusammen mit der Negativserie sportlich war da ganz schön Zug drin. Mhm. Und wenn das gestern schiefgegangen wäre, weiß ich nicht, aber am Ende schlechte, sehr, sehr, sehr schlechte erste Halbzeit. Und Kwasniok hat dann ja auch, ähnlich wie Kompanie, nicht draufgehauen, sondern seine Mannschaft nochmal wirklich beruhigt oder eher aufmunternd gesagt, okay, wir müssen jetzt, schlechter kann es nicht werden. Ja, und dann haben sie 3 Punkte eben mitgenommen.
Mhm. Und was er meines Erachtens, wir haben diesen Satz ja gerade aus der Pressekonferenz gehört, wo er gesagt hat, wir haben mit 12 Mann gespielt und Dank ans Stadion, Dank an die Süd, was er sehr clever gemacht hat, weil beim letzten Heimspiel gab es diese Banner, oder beim vorletzten Heimspiel, um es richtig zu sagen, gegen ihn, dass er da die Fans jetzt mit so reinnimmt, ist, glaube ich, ziemlich intelligent, oder?
Ja, intelligent und gut, weil die Kölner brauchen ja das Publikum, genauso wie der HSV.
Nein, aber ich meine, dass er sie Publikum so streichelt auch irgendwie, ne?
Und ja, musste er ja. Er war ja ein bisschen angeschlagen, ja, gab ja ein bisschen Druck auch von der Kölner Kurve. Ja, das hat er jetzt schlau gemacht. Nach dem Sieg ist es natürlich immer schön zu hören und leicht zu sagen. Mhm. Ich glaube, entscheidend gestern in dem Spiel, du hast recht, erste Halbzeit war sehr, sehr schlecht, aber die Hereinnahme von Ache in der Halbzeit war, glaube ich, der Unterschied. Und das hat sie eigentlich zum Sieg dann geführt.
Dann schauen wir mal auf das Tor der Mainzer. Bell, der jetzt eigentlich eher einer fürs Grobe ist, Entschuldigung, aber das macht er wirklich richtig fein. Ne? Ballannahme und Abschluss ist top.
Perfekte Ballannahme, besser kannst du es nicht machen.
Ja, und perfekte Drehung.
Ja. Perfekte Drehung, perfekter Abschluss. Ja, alles perfekt eigentlich. Ja. Nicht perfekt war, sie hatten Chancen aufs 2-0 zu stellen. Ich glaube, dann wäre Köln nicht wiedergekommen. Das haben sie nicht getan, haben vieles liegen lassen. Haben Köln eigentlich dann die Möglichkeit gegeben, wieder ins Spiel zurückzufinden.
Die Szene können wir uns auch anschauen. Silas, neu gekommen, 36. Minute, allein auf Schwäbe zu. Super Konter, super Ball, Laufweg, passt.
Super, alles richtig gemacht. Man muss einfach sagen, wir haben natürlich mit Schwäbe wirklich einen erstklassigen Torwart in Köln. Ja. Also das ist schon ein Garant dafür, schon in der zweiten Liga gewesen, dass sie einfach auch gut punkten, weil den hält auch nicht jeder, stellt sich nicht jeder hin. Ne? Hat er gar nicht so viel falsch gemacht. Vielleicht auf die linke Seite wäre es offener gewesen, aber...
Ja, also das war die große Chance, auf 2-0 zu stellen vor der Pause. Und dann in der zweiten Hälfte, ihr habt die Einwechslung Ache angesprochen, er macht dann beide Tore. 1-1, 57. Minute, ist ja ein unglaublich wuchtiger, unglaublich kopfballstarker Spieler, der aber auch noch nicht so 100% angekommen ist beim ersten FC Köln oder angekommen war. Starke Szene von ihm jetzt, oder, Stefan?
Ja, löst sich super in den Rücken von dem Gegenspieler. Die Flanke ist natürlich auch punktgenau perfekt geschlagen. Macht er sehr, sehr gut. Kwasniok hat sich halt für Bülter entschieden und Ache auf die Bank zu setzen. Aber es geht auch zusammen, was sie dann in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Mhm. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schöner Kopfball. Kannst nichts machen.
Also da war es dann 1-1. Und während wir die Zeitlupe noch mal sehen, bereiten wir uns schon vor auf das zweite Tor von Ragnar Ache, der allerdings da ein bisschen Glück auch hatte, Armin. Ne?
Aber er war auch da.
Gesichtstor hat die Bild-Zeitung geschrieben heute. Ja.
Aber er hat ihn auch reingezwungen. Ne? Vielleicht ist das ein bisschen symptomatisch auch für dieses Drehen jetzt von diesem Spiel von den Kölnern. Ne? Wenn, es kam ja auch so eben gerade die Frage auf, ist das noch eine Einheit, alles so die Geschichten und so. Man hat ja auch gemerkt, irgendwie finde ich quasi auch angefasst auch, also nicht nur angestrengt auch, wirkt richtig erschöpft, finde ich, in den Aussagen auch angefasst. Und das, obwohl sie ja eigentlich nie so richtig ich meine, sie haben 1-3 gegen die Bayern verloren, ich glaube, es war die höchste Niederlage. Also es ist ja nicht so, dass sie mal weggebrochen waren und Belohnung.
Ja, da freuen
1-3
sich.
Ist ja nix.
Na, absolut, absolut. Na,
wirklich. Ich finde, es ja eine ganz ordentliche Mannschaft ist. Also für den Aufstieg hat Thomas Kessler da guten Job gemacht. Also hat aus der zweiten Liga Spieler geholt, die da richtig gut performt haben, die natürlich in der ersten Liga ein bisschen schwerer ist, aber ich finde, die Mannschaft ist laufstark, ist spielerisch ganz gut. Also
wir können mal auf die untere Hälfte der Tabelle schauen. Da sehen wir, dass das jetzt schon ein bisschen Abstand ist und ein bisschen Ruhe gibt. Aber du kennst die Situation in Köln ja auch. Das kann sich auch schnell wieder verändern. Oder glaubst du, dieses Ding war jetzt erstmal so wichtig, dass du jetzt auch als Trainer, als Lukas Kwasniok in Ruhe arbeiten kannst?
Ich weiß nicht, was da alles vorliegt. Das weiß ich nicht. Da bin ich ja zu weit weg, was das anbelangt. Fußballerisch, muss ich sagen, haben sie ja auch kein Spiel, außer gegen Bayern. Wenn es die höchste Niederlage war, haben sie nie richtig verloren, waren eigentlich immer mit dabei, hätten immer mehr Punkte holen müssen. Ja, sie sind Aufsteiger. Ob das dann dazu führt, dass der Trainer jetzt fest im Sattel sitzt, weil er andere Dinge anscheinend gemacht hat, die jetzt nicht so gut ankommen, das weiß ich nicht. Aber die Mannschaft selber so zusammengestellt, finde ich gar nicht schlecht. Ja. Ja. Die haben einen ganz guten Job gemacht.
Und Lukas Kwasniok hat sich selbst in der Pressekonferenz auch nochmal zu dieser Situation geäußert. Dass Druck von außen kommt und was das mit ihm macht und wie er das von sich weghält, hat er so erklärt.
Wenn der vermeintliche Druck von außen größer wird, umso ruhiger und entspannter werde ich. Ich werde eher emotionaler, wenn ich das Gefühl habe, dass die Dinge so ein bisschen am Einschlafen sind. Aber so ist mein Umgang damit. Und jetzt war es halt ein bisschen, also von außen wohl emotionaler, aber das ist jetzt bei mir in der Trainerkabine nicht wirklich angekommen, sondern da war der Fokus auf der Mannschaft eigentlich tagtäglich da.
Wenn es so ist, und warum sollen wir es ihm nicht glauben, dann hat er sich, glaube ich, gut verhalten in dieser Krisensituation, ne?
Ja, hat er, ja, und, aber wenn das 2-0 fällt für
Bayern, ist es anders.
Aber was Sebastian gerade beschrieben hat, dieses Emotionale, das verbindet ja die großen alten Traditionsclubs und deswegen liebe ich diese Vereine. Ich wünsche mir jedes Kölner Tor schon allein wegen der Torhymne, wenn das Trommelchen da geht.
Und ja, ja,
ist, wunderbar irgendwie.
Ja, und die Kölner Fans, zur Wahrheit gehört ja auch, die bestellen jetzt schon wieder Europa-League-Tickets. Ja. Und Jahrzehnte, also es geht recht schnell in der Stadt.
Absolut. Eine Geschichte, die Lukas Kwasniok ja auch nicht gefallen hat, war ein Interview von Luca Waldschmidt, der gesagt hat, oh, ich habe zu wenig Spielzeit und es gefällt mir eigentlich nicht so. Und da schien das Verhältnis ein bisschen angespannt, zerrüttet wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Gestern gab es dann die Einwechslung in der 74. Minute und da scherzen die beiden miteinander. Also das sind zumindest Bilder, die diesen Eindruck einer zerrütteten Situation nochmal ein bisschen schwieriger interpretierbar machen, oder? Also ich glaube, das scheint jetzt alles wieder okay zu sein, oder?
Also ich würde sagen, dass dieses Interview, was Luca Waldschmidt gegeben hat, was ja autorisiert worden ist vom Verein, und dann hast du ja erstmal nichts falsch gemacht, weil der Verein es ja so freigegeben hat. Und dann war es ja so, dass auf Nachfrage von Luca Waldschmidt, das ist meine Information, beim Trainer fragt, hast du mich jetzt hier aus dem Kader? Sagt der quasi, nee, das war der Verein. Dann geht er zum Verein, der Verein sagt, nee, das war der Trainer irgendwie. Also hat es wohl intern, ich weiß nicht, also das ist irgendwie ungeschickt. Wenn einer sagt, ich spiele nicht, ich möchte mehr spielen, ich bin ein guter Spieler, ist ja auch in Ordnung. Und das ist ja auch, was quasi auch selber sagt, wir sind nicht Nordkorea, ich kann jeder sagen, was er will, aber am Ende doch nicht. Das war ja der erste Satz, den er gesagt hat, als er nach Köln kam. Ja, Ich fand das überzogen. Also gut, jetzt scheint das Bild herzugeben, dass es wieder okay ist. Aber Luca Waldschmidt würde gerne mehr spielen. Punkt. Das ist nach wie vor so.
Muss man aushalten als Trainer, als Verein, dass ein Spieler auch sowas mal sagt in einem Interview?
Ja, also ich kenne keinen, der nicht gern.
Nein, aber spielt. Aber es gibt ja immer diesen Satz, kann man alles ansprechen, aber intern.
Das ist immer das Gelaber. Das ist genau der Punkt. man kann da mal als Spieler mal sagen, ich würde gerne mehr spielen. Ja. Also wenn jemand da ist als Verein oder als Trainer auf dem Stips, dann sage ich, Junge, wenn du mehr spielen willst, musst du halt besser trainieren. Oder musst du halt besser spielen, dann spielst du auch mehr. Ist doch ganz einfach. Ja. Immer dieses, was darf ich nicht. Was wird zensiert, was wird nicht zensiert. Ja, Mama mia, du.
Aber wir sind doch da sehr empfindlich, oder Teile sind da sehr empfindlich. Wenn Lennart Karl mit 17 sagt, ich möchte irgendwann mal zu Real Madrid, dann ist auch schon gleich der große Shitstorm im Anmarsch. Also vielleicht so ein bisschen wie Armin, lass sie doch labern. Was hast du gesagt? Das Gelaber ist das.
Nee, das ist nicht gelabert, aber wenn er der Meinung ist, ist doch wirklich kein Problem.
Ja. Okay, haben wir es geklärt. Mit ein bisschen gesundem Menschenverstand, ein bisschen Ruhe.
Genau.
Was noch nicht ganz geklärt ist beim HSV ist, wie geht es da weiter? Stefan Kunz ist weg, es werden viele Namen gehandelt. Auch dieser Fall ist noch nicht ganz aufgeklärt. Du bist da nah dran. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass über den Hamburger Sportverein. Neben dem 1. FC Köln, der zweite Aufsteiger in dieser Saison. Und jetzt haben Sie noch mal die Gelegenheit, richtig abzuräumen bei unserem Gewinnspiel. Daumen sind gedrückt. Wir melden uns gleich wieder. Wir sind noch mal zurück beim Doppelpass am heutigen Sonntag. Und ich habe eben gesagt, wir wollen uns natürlich auch mit dem HSV beschäftigen. Auch Aufsteiger, auch sportlich eigentlich wieder halbwegs in der Spur. Aber viele Dinge, die rund um diese Trennung von Stefan Kuntz noch ungeklärt sind. Und Ruth hat die Bilder aus dem Stadion dazu, transparente, und ja, fasst noch mal ein bisschen zusammen.
Ja, seit vergangenem Sonntag wissen wir ja, warum sich der HSV von Sportvorstand Stefan Kuntz getrennt hat. Es stehen diese Vorwürfe der sexuellen Belästigung im Raum. Es ist noch kein Urteil gesprochen, aber die HSV-Fans haben sich schon mal sehr klar positioniert mit XXL-Bannern über die komplette Fankurve. Da heißt es zum einen Solidarität mit allen betroffenen HSV-Mitarbeiterinnen, und der andere Spruch war, ob Block oder Vorstandsflur, kein Platz für Übergriffe in unserem Verein. Also der HSV selbst hat dieses Thema ja auch sehr ernst genommen, hat eine schnellstmögliche Trennung angestrebt, und wir wollen natürlich jetzt gucken, wie ist der aktuelle Stand? Lars, du bist näher dran, deswegen direkt mal die Frage an dich, was weißt du aktuell?
Also erstmal starkes Statement, finde ich, aus der Kurve zu diesem Fall, das wir da gestern gesehen haben, dieses Statement im Stadion. Naja, es ist ein heikler Fall nach wie vor, der ungeklärt und ungelöst ist. Wir haben es ja alle mitbekommen, kurz nach dem Jahreswechsel gab es den großen Knall. Zunächst hieß es persönliche, familiäre Gründe. Wir wissen inzwischen, dass da was anderes dahinter gesteckt hat, und der HSV selbst hat ja von schwerwiegenden Verfehlungen gesprochen von Stefan Kuntz. Am Ende ist die Frage, was wird jetzt tatsächlich anwaltlich, möglicherweise juristisch, gerichtlich weiterverfolgt? Es gibt keine Anzeige gegen Stefan Kuntz. Stand jetzt, er selbst hat ja zwischenzeitlich eine Anzeige erstattet, wegen Nachstellung heißt das offiziell, also sowas wie Stalking, zurückgenommen wieder. Also das ist eine heikle Geschichte. Anwälte werden sicherlich das Wort haben, aber eins muss man natürlich auch sagen, der HSV hat unglaublich schnell gehandelt. Also Anfang Dezember sind die Vorwürfe intern herausgekommen und behandelt worden. Und Ende des Monats ist dann die personelle Entscheidung schon getroffen worden. Das ist sicherlich sehr bemerkenswert, auch in diesem Fußballumfeld, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Aber wie es da jetzt konkret weitergeht, sicherlich ist es ein Vorteil für den HSV, und damit jetzt umzugehen mit der Situation, dass Stefan Kuntz halt raus ist. Also der ist jetzt nicht mehr in der Geschäftsstelle oder in Anführungsstrichen belastet dieses Thema nicht mehr. Und ja, das spricht nochmal dafür, dass das jetzt erstmal die richtige Entscheidung war. Aber wie es weitergeht, abwarten.
Aber du hast das gesagt, solange das juristisch nicht geklärt ist, gilt auch weiter die Unschuldsvermutung. Und wir wollen auch hier jetzt nicht uns in Spekulationen ergehen. Das war nur ein Update von dir. Danke dafür. Deiner Beobachtung nach, Merlin Polzin hat selber mal gesagt, ja, natürlich ist das ein Thema in der Mannschaft. Natürlich ist das ein Thema bei uns. Hat das sportlich irgendeine Auswirkung, deiner Beobachtung nach, beim HSV, diese Unruhe, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen drumherum?
Also erstmal finde ich das gut und richtig, dass Merlin Polzin das auch gesagt hat, so, dass es ein Thema ist in der Mannschaft. Nicht etwa nach der Devise, nein, also wir sind völlig resistent dagegen, spielt keine Rolle, das wäre auch Unfug gewesen. Finde ich, das kann man dann auch zugeben, und das gehört ja auch dazu. Natürlich sprechen die drüber. Anderthalb Jahre war Stefan Kuntz da Sportvorstand. Ich glaube, dass es insofern jetzt auch in diesem gesamten HSV-Kosmos eine untergeordnete Rolle, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber nicht so ganz die Hauptrolle spielt, ist, weil der HSV es geschafft hat, schon jetzt relativ schnell den Transfer des Winters hinzukriegen mit Damian Downs. Also es sollte unbedingt ein Stürmer kommen, der vorne die Vakanzen da ausfüllt. Das heißt, das hat funktioniert, auch wenn er jetzt die ersten Spiele noch nicht getroffen hat und auch noch nicht so überragend performt hat. Aber das war die Personalie des Winters, und das nimmt auch Druck aus der Sportvorstand-Personalie.
Das ist die Frage. Wird das in einer gewissen Weise jetzt sozusagen auf die lange Bank geschoben, oder wird man diese Position gar nicht neu besetzen? Weil es werden ja da wirklich sehr große, sehr renommierte Namen gespielt. Also über Sebastian Kehl, Oliver Bierhoff haben wir mal gelesen, Salihamidzic und. Ja? Also wie siehst du das? Braucht man jetzt für die Rückrunde noch einen Sportvorstand, oder kann man sich da Zeit lassen?
Ich glaube, jetzt für die Transferperiode braucht man keinen, aber perspektivisch braucht man ganz sicher einen. Der HSV hat einen Menschen aktuell im Vorstand. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen anderen Bundesliga-Verein gibt, der nur einen Verantwortlichen im Vorstand hat. Kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Also da muss aus meiner Ansicht nach was passieren, aber der Handlungsdruck jetzt im Januar ist, glaube ich, nicht da.
Glaubst du, dass einer dieser großen Namen sich für den HSV entscheidet oder andersrum der HSV für einen dieser Namen?
Also wenn ich gesehen habe, wie sich Sebastian Kehl gestern bei Sky wie er rumgeeiert hat, glaube ich schon.
Ich glaube, das war sogar bei den Kollegen von DAZN, muss man jetzt
DAZN?
Mal sagen. Ja, ja.
Entschuldigung.
Aber vielleicht hat er bei Sky auch
rumgeeiert.
Bestimmt.
Ich gehe immer hin und her.
Vorher wahrscheinlich.
Okay. Aber dann glaube ich schon, dass da zumindest schon mal eine Kontaktaufnahme war, würde ich sagen, ja.
Würdest du ihm das raten, dahin zu gehen?
Ja, seine Situation in Dortmund ist ja nicht so ganz stabil. Und er selbst war, glaube ich, auch getroffen, dass Lars Ricken an ihm vorbeigezogen ist in sportlicher Hinsicht. HSV ist ein großer Club. Er würde da in den Vorstand kommen, was er bei Dortmund ja nicht geworden ist. Also für ihn wäre das, glaube ich, ein Karriereschritt.
Aber unserer Information nach ist da auch eine Personalberatungsfirma im Hintergrund jetzt tätig. Headhunter sind unterwegs, wie das heutzutage.
Dann kommt ein Falscher. Ein Headhunter, die bringen immer.
Wir werden es beobachten, was da passiert beim HSV. Wie siehst du ganz generell die sportliche Entwicklung? So viel
Na, eher
war
positiv.
Das jetzt nicht. Ne?
Vor allen Dingen zu Hause holen sie ja ihre Punkte. Das sind sie wirklich extrem stark, auch mit den Fans im Rücken. Was sie steigern müssen, sind natürlich auswärts. Da haben sie nur 2 Punkte geholt, da müssen sie sich steigern. Aber sie sind im Soll. Also ich bin mir sicher, wenn sie so weiter performen und sich als Mannschaft und Einheit präsentieren, das müssen sie, dann werden sie auch die Klasse halten.
Der Trainer, du hast ihn gerade schon erwähnt im Zusammenhang mit dieser Kunstthematik. Mhm. Ganz generell, es ist ja vielleicht einer, der unterschätzt wird. Also ich weiß es nicht, weil er hat noch nicht den großen Namen. Ich finde, er macht es irgendwie sehr gut bisher.
Ja, ich finde auch, dass er es sehr gut macht. Und dieses mit dem Unterschätzen, das passiert ja häufig, wenn man aus einem eigenen Stall kommt. Er kommt aus einem eigenen Stall, ganz lange Jahre Co-Trainer gewesen beim HSV unter vielen, vielen Cheftrainern. Und der ist aber so gut. Und ich glaube, dass er auch so in der Lage war, sich die guten Dinge abzuschauen bei Daniel Thun und bei Dieter Hecking und bei Tim Walter, auch bei Steffen Baumgart, der nur kurz da war, dass er sich das Beste rausholt. Was mir imponiert eigentlich ist, dass er natürlich auch mal Fehler macht und dann in der Lage ist, diese Fehler zu korrigieren und nicht festhält aus Prinzip an irgendwelchen starren Ideen, die er hat. Und das finde ich gut.
Wir machen jetzt einen Exklusivspot und sind dann sofort zurück und wollen noch ganz kurz schauen auf eine Mannschaft, die überperformt oder so gut ist, wie sie momentan tabellarisch steht, nämlich die TSG Hoffenheim. Und dann auf der anderen Seite Leverkusen, die gerade ein bisschen schwierig ins neue Jahr gestartet sind. Also ein Exklusivspot, dann sind wir gleich zurück. Dann sind wir schon wieder zurück. Ruth hat Platz genommen in der Runde und Stefan hat gesagt, überperformen, das kann ich gar nicht hören, die überperformen nicht, sondern die sind so gut, ja?
Ja, weil die Qualität das hergibt. So spielen sie Fußball. Das hat ja nichts mit Überperformen zu tun. Sie haben den Kader perfekt verstärkt, finde ich. Aslani vorne oder Lemperle. Dadurch hat Kramaric, auf den es ja eigentlich offensiv immer ankam in den letzten Jahren, hat er so ein bisschen Freiraum und kann sich freier bewegen. Du hast einen Top-Torwart und der Trainer, der an die Mannschaft glaubt. Sie spielen so, wie sie können von der Qualität. Und das hat nichts mit Überperformen zu tun.
Und wir gucken uns das Tor an. Wout Bercher, so heißt er, glaube ich, richtig. Kann Flecken den halten?
Ich sage nein, weil du als Torwart dich schon ein bisschen nach vorne oder auf vorne konzentrierst, beziehungsweise eventuell komme ich aus meinem Torwart raus und hole die Flanke runter und hinten lässt du eigentlich immer frei. Hier sieht man, er streckt sich komplett, ist ein großer Torwart und kommt nicht ran, dementsprechend für mich nicht haltbar.
Aus meiner Sicht haltbar.
Ja. Herr Armin,
das nächste Problem.
Ich glaube, guter Gast, sehr, sehr guter Gast.
Ja, absolut.
Nein, haltbar. Armin ist ein Freund von mir, ist kein Gast.
Ja, wir sind
Gast. Und wenn er sagt, er ist haltbar,
dann?
Ja, dann ist es seine Meinung.
Ja, so schaut's aus.
Muss ich richtig sein?
Ja, ich glaube, Flecken rechnet ja gar nicht damit, dass der da hinten reinfällt. Ja?
Ich glaube insgesamt, dass Leverkusen sowieso ein Problem hat auf der Torhüterposition. Seit Radetzky weg ist. Er hat jetzt ist Anfang der Saison gekommen, hat aber jetzt der Mannschaft jetzt nicht den Rückhalt aus meiner Sicht gegeben, der natürlich notwendig ist, wenn du eine völlig neue Mannschaft da hinten hast.
Und, er hat sich in dem Spiel verletzt, eine Knieverletzung zugezogen. Blaswig kam dann.
Das ist ein Top-2.
Torwart. Ist keine richtige Schwächung wahrscheinlich.
Nein, aus deiner Sicht, ne? Überhaupt nicht. Wir erinnern uns, der kam ins Tor für Gulaschi bei Leipzig und hat überragend performt, ist in den Kader aufgerückt der Nationalmannschaft. Spricht ja alles für ihn. Also das ist mit Sicherheit keine Schwächung. Ja,
also Leverkusen mit einem schwierigen Start ins Jahr, wie gesagt, und die TSG Hoffenheim sehr, sehr stark unterwegs, laufstarke Mannschaft, defensiv gegen den Ball mega gut arbeiten und offensiv auch funktionieren. Also hat Ilzer ganz schön was aufgebaut. Er hat ja gesagt, ich möchte in den nächsten 3 Jahren international spielen und in 5 Jahren um die deutsche Meisterschaft spielen. Am 8. Februar spielen sie dann gegen die Bayern. So, jetzt Ruth, die Spenden. Nehme ich an, oder?
Ne? Ja. Genau, die Tradition behalten wir bei. Und nicht vergessen, der Doppelpass geht nach wie vor auf Tour. Also vielleicht ja auch in Ihre Stadt. Kommen Sie gerne mal vorbei, gucken Sie im Ticketportal. So, du hattest, Effe, zu Beginn der Sendung schon Geld dabei. Es ist noch mehr zusammengekommen. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Eske Pristeblich, Andreas Hofmann und Marco Wohlschlegel, Lena und Thomas grüßen die Supercup-Sieger der Gemeinde Großheide. Rita und Andrea, Annemarie, Ebru, Tom und Robert aus Thürn-Tenning grüßen den Michi, Lady Nicker, Julius, Maxi, Tim und Thilo aus Bisperode-Kirchbrack, Tim, Chris, Fetz, Hagen, die Bierfreunde.
Hey!
Was? Sehr gut. Dich haben wir noch einkaufen müssen. Ich habe noch drauf gewartet.
Was ist mit dir los heute?
Das ist ein Superfan.
Tim und Dietmar Kolasser aus Wettringen, SC Tapfheim und Gruß an die Bayern-Fans von Anke Schiller, dem Stern des Nordens. Dankeschön. Und du hast heute einen guten Kassenwart, glaube ich, abgegeben, oder? Hast du jetzt Plus gemacht?
Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was eingenommen, muss ich sagen. Also auch
danke.
Ja, du hattest mal eine starke Phase zwischendrin.
Zwischenspur. Ja,
ganz
aber
genau.
Flo geht mit dem Fluss raus. Er ist mit 10 Euro gekommen, Flo, und geht mit 11 Euro wieder raus.
Ja. Ich schmeiß es.
Ist aber immer so.
Also vielen, vielen Dank euch, auch wenn ich mich zeitweise ein bisschen in der Defensive gefühlt habe hier heute. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Beim Doppelpass. Wir kriegen unser Bierchen, damit wir auch anstoßen können. Darf ich auch? Oh, ich bin begeistert. Armin, danke dir, dass du kurzfristig gekommen bist. Dass du einmal zum Schluss auch noch Stefan widersprochen hast, hat mir auch gut getan. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Und wir versprechen es, Stefan, nächsten Sonntag wieder Doppelpass, oder? Prosit, bis dann. Ciao.